Leute, es dauert nicht mehr lange, dann sehen wir uns schon live. Also zumindest viele von euch. Im September starten die Zusatztermine der Ohrenzeugentour und die ersten Shows sind auch schon wieder ausverkauft. Zum Beispiel Zürich, München, Leipzig, Hannover oder Hamburg. Wenn ihr mich also in eurer Stadt sehen wollt, dann wartet nicht mehr so lange. Für Hannover zum Beispiel gibt es noch einen Zusatztermin. Für andere Städte wie Bielefeld, Nürnberg, Stuttgart oder Berlin wird es jetzt schon knapp. Und ich sag's nochmal, das ist definitiv die letzte Chance, die Ohrenzeugentour noch zu sehen. Danach werde ich nämlich erstmal wieder eine kleine Live-Pause machen. Also, ihr wisst doch Bescheid. Tickets für die Zusatztermine der Ohrenzeugentour bekommt ihr bei printyourticket.de auf Eventim und natürlich überall sonst, wo es Tickets gibt. Ich freue mich auf euch.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen von nebenan und hallo Max Pollux.
Oh, ich bin so froh hier zu sein. Wirklich, ich jedes Mal, wenn du dich bei mir meldest, ist es so ein, es ist mir ein inneres Blumenpflücken.
Oh, wie schön. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber Max grinst mich an wie so ein kleiner Junge, der vorm Weihnachtsmann steht. Das ist
du, das ist ja auch kein Geschleime. So, du kannst hören, bei anderen, ich sage, ich freue mich ja nicht immer, sonst gehe ich nicht hin, so, aber bei uns ist es schon irgendwie was anderes. Und ich finde, wir haben uns auch gemeinsam jetzt entwickelt.
Voll.
Mit unseren Schnurrbärten, wie wir da sitzen, weißt, wie uns keiner stoppen kann, wie wir uns von niemand mehr was vorschreiben lassen.
Genau, wir sind heute eine Schnurrbart-Gang. Und falls ihr euch jetzt irgendwie fragt, wer ist dieser Typ da? Max, habt ihr eigentlich in meinem Podcast schon gehört, zuletzt, glaube ich, Folge 127, der Mord im Café Vivo in Duisburg. Und es gibt ja immer Leute, die neu einsteigen bei den neuen Folgen, die die vorherigen nicht gehört haben. Deswegen nochmal ganz kurz. Max hat fast 10 Jahre im Gefängnis gesessen und setzt sich heute als Anti-Gewalt-Trainer dafür ein, dass andere eben nicht in die Kriminalität abrutschen. Außerdem schreibt er Bücher und ist Podcaster, also ein Multitalent, kann man sagen. Und ich versuche mir immer so vorher zu überlegen, welcher Gast zu welchem Fall passen könnte hier bei Verbrechen von nebenan. Und heute habe ich mich für Max entschieden. Vielleicht hast du eine kleine Ahnung, warum ich dich heute gefragt habe.
Du, also ich weiß nicht, ob ich mich geschmeichelt fühlen soll. Ich hoffe wirklich, du hast nicht gedacht, damit triffst du meinen Geschmack oder so, sondern eher sowas wie, der Junge kann einiges ab, so.
Ja, ehrlich gesagt geht's genau in die Richtung. Also dieser Fall ist wirklich einer der krankesten, die ich jemals recherchiert habe. Und da habe ich wirklich überlegt, welchem Gast kann ich das zutrauen? Weil ich bin ja schon einiges gewohnt, aber bei den Recherchen ist mir dann doch manchmal ein bisschen übel geworden. Und ja, ich würde sagen, ich bin einiges gewohnt. Also passend an der Stelle schon mal die Inhaltswarnung. In dieser Folge sprechen wir über sexualisierte Gewalt, über Nekrophilie, Übergriffe auf Minderjährige, Prostitution, Folter und wir streifen auch ganz kurz das Thema Suizid. Also diese Folge wird definitiv brutaler als sonst. Hm. Wenn ihr das gerade nicht hören könnt, dann überspringt diese Folge besser. Und die Namen in diesem Fall sind teilweise geändert. Denkt daran, bei RTL Plus Podcast hört ihr Verbrechen von dem Mann immer schon 2 Wochen früher. Max, jetzt weißt du ja, weswegen ich dich ausgewählt habe.
Hm. Du hast dir gedacht, der wühlt eh täglich in Gedärmen irgendwie für seinen eigenen Scheiß, also für seinen eigenen Podcast und so. Und dann würde mir hier nicht zusammenklappen. Weißt du, das Ding ist, wenn ich, du hast ja auch ein Buch geschrieben zu einem Ripper. Und immer wenn Ripper im Nickname der Täter ist, dann wird's ekelhaft. So kann man sagen.
Das stimmt. Das ist jetzt kein Geheimnis, dass es heute genauso wird. Wollen wir reingehen in den Fall? Bist du bereit?
Warte kurz, ich bestelle noch meinen Tisch ab fürs Mittagessen, glaube ich. Dann lasse ich das heute ausfallen.
Besser ist das wahrscheinlich. Ja, es ist eine Folge, bei der man besser nicht essen sollte. Guter Hinweis, Max. Ich würde sagen, wir legen los, oder?
Let's go.
Der 25. Juni 1994 ist der erste richtig heiße Tag des Jahres. Die Sonne brennt bei 30 Grad von einem fast wolkenlosen Himmel. Hier bei Hohenneuendorf, nördlich von Berlin, fließt das Wasser des Oder-Havel-Kanals nur langsam. Die Wasseroberfläche glitzert fast spiegelglatt in der Sonne. An den Badestellen hört man Kinder lachen und planschen. Libellen fliegen im Schilf umher. Und auch auf dem Wasser ist einiges los. Viele Brandenburger nutzen den Tag zum Kanufahren und auch ein paar kleine Sportboote sind unterwegs. Ein perfekter Sommertag am Wasser, bis einer der Sportbootfahrer eine grausige Entdeckung macht. Gegen 16 Uhr am Nachmittag dieses 25. Juni entdeckt der Mann etwas in der Mitte des Kanals, schwimmend an der Oberfläche. Er steuert darauf zu und fragt sich, was da vor seinem Bug im seichten Wasser treibt. Beim genaueren Hinsehen erkennt er es. Auf dem Kanal schwimmt die abgeschnittene Brust einer Frau. Schnell steuert der Mann das Ufer an und informiert die Polizei. Kurz darauf fischt die Wasserschutzpolizei die Brust aus dem Wasser. Daraufhin rücken Taucher und Polizisten mit Leichenspürhunden an, die den Oder-Havel-Kanal Kilometer um Kilometer absuchen. Es dauert nicht lange und die Ermittler werden wieder fündig. Immer mehr Leichenteile entdecken sie im Wasser. Sie sind mit 30 bis 40 Zentimetern fast alle gleichmäßig groß, nur die Brust bildet eine Ausnahme. Zuerst denken die Ermittler, dass die unbekannte Tote vielleicht in eine Schiffsschraube geraten ist, also vielleicht nur ein grausamer Unfall. Doch das ändert sich, als die Ermittler den Kopf der Frau in dem Kanal finden. Der ist in einen Bettbezug eingewickelt, wie sich der Kriminalpsychologe Dr. Lutz Belitz erinnert, der damals an dem Fall mitgearbeitet hat. Da war dann klar, dass es sich nicht um einen einfachen Badeunfall handeln kann, sondern hier doch sehr wahrscheinlich ein Tötungsdelikt dahinter steckt. Neben dem Kopf, der auf dem Grund des Kanals gesunken ist, findet die Polizei tagelang weitere Leichenteile. Am Ende sind es 42 Einzelteile verteilt im Wasser auf einer Länge von 10 Kilometern. Bei der Toten handelt es sich um eine Frau zwischen 20 und 25 Jahren, relativ klein und ungefähr 65 Kilo schwer. Der Täter hat die junge Frau mit einer Kettensäge zerteilt. Die Schultern des Opfers sind muskulös, wahrscheinlich hat sie Sport getrieben. Und noch ein Detail fällt bei der rechtsmedizinischen Untersuchung auf. Hinter den beiden Ohren hat die Frau eine jeweils etwa 6 cm lange Narbe. Wahrscheinlich hat sie sich also irgendwann in ihrem Leben ihre abstehenden Ohren anlegen lassen. Die Ermittler hoffen, dass sie das Opfer anhand dieser Details identifizieren und so ihren Mörder finden können. Sie gleichen die Fingerabdrücke der Frau mit ihrer Kartei ab, durchforsten Vermisstenanzeigen in Berlin, Deutschland und schließlich in ganz Europa. Doch niemand scheint die Tote aus dem Kanal zu vermissen oder auch nur zu kennen. Auch eine Belohnung in Höhe von 10.000 Mark für Hinweise bringt keine heiße Spur. Also konzentrieren sich die Ermittler auf das, was ihnen der Körper der toten Frau erzählen kann. Kriminalpsychologe Lutz Belitz fällt direkt auf, dass die Leiche in sehr kleine Stücke zerteilt worden ist. Das ist eher ungewöhnlich für eine Zerstückelung. Es ist natürlich die Frage, warum macht der Täter sich die Mühe, sein Opfer in so kleine Stücke zu zerteilen? Hast du eine Theorie dazu?
Also zuerst mal finde ich es interessant, wenn man ungewöhnlich für eine Zerstückelung sagt.
Das stimmt.
Also ja. In einem recht ungewöhnlichen Event nochmal eine besondere Ungewöhnlichkeit. 42 Stücke ist eine Menge. Wenn man sich das wirklich mal vorstellt, dass der normale wäre Kopf, Torso, Gliedmaßen.
Ja.
Und dann hättest du eben, bin ich jetzt zu doof, 6. Also hättest du 6 Teile. Ja. Überleg mal, 42. Jetzt gibt's natürlich verschiedene Gründe, warum Täter eine Leiche zerstückeln. Der Hauptgrund ist natürlich, dass man mehrere kleine Stücke leichter transportieren kann als ein ganzes Großes. Ein ganzer großer Körper mit 65 Kilo leblos ist unglaublich schwer. Also jeder, der mal irgendwie einen 25 Kilo Sack Erde gehoben hat, das ist fast dreimal so viel. Den bewegst du nicht leicht. Es gibt aber jetzt auch Täter, denen bedeutet das Zerstückeln an sich etwas. Da geht es dann nicht um das Ergebnis dieser Aktion, sondern um den Prozess. Und ich würde jetzt schon bei dieser Detailverliebtheit, vor allem auch, wenn ich einzelne Stücke finde wie eine Brust, ne, die muss er ja nicht extra nochmal abtrennen von dem Teil vom Brustkorb. Das sieht aus, als würde er genau das gewollt haben. Er oder sie oder wer auch immer, der Täter.
Also das Zerstückeln an sich ist nicht nur Mittel zum Zweck, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Da geht es wahrscheinlich nicht nur um den Transport. Und eine weitere Theorie ist eben, dass der Täter durch dieses kleinteilige Arbeiten, nenne ich es jetzt mal, Verletzungen vertuschen will, die er dem Opfer vor der Ermordung zugefügt hat.
Ah, ja, das ist eine ekelhafte Vorstellung natürlich.
Und tatsächlich werden die Rechtsmediziner bei der genaueren Untersuchung fündig. In den Leichenteilen finden sich zahlreiche Nadelstiche, vor allem in den Brüsten und im Genitalbereich. Mhm. Wahrscheinlich stammen sie von Injektionsnadeln.
Ach, scheiße.
Eine toxikologische Untersuchung bestätigt, dass die Frau vor ihrem Tod gleich drei verschiedene Medikamente verabreicht bekommen hat. Eines, das bewegungsunfähig macht, eines gegen Schmerzen und eines, das das Opfer bei Bewusstsein gehalten hat. Alle drei Arzneimittel sind starke Sedativa und Narkotika, also Betäubungsmittel, die nicht frei verkäuflich sind. Und auch da ist wieder die Frage, was verrät uns das über den Täter?
Also zuallererst mal zeigt uns das, dass wir wirklich vom Schlimmsten ausgehen müssen. Und bei einer Zerstückelung jetzt auch, wenn man sich in die Angehörigen reinversetzt, hoffst du natürlich, dass es postmortem passiert ist und passiert wirklich ist, nur aus den Gründen des Transports oder der Praktikabilität. Und das sind sehr, sehr schlechte Nachrichten. Wenn ich jetzt diese Sache mit dem Medikamentencocktail ansehe, dann müsste man jetzt wissen, ich glaube, du entscheidest dich mit Absicht dagegen, die Namen der Medikamente zu sagen.
Ja. Genau.
Dann versuche ich es auch so allgemein wie möglich zu halten. Also Notfall- oder Intensivmedizin oder Straßenapotheker, sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Das sagt uns sehr, sehr viel über den Täter, weil das eine ist eben häufiger auf der Straße und das andere wäre extrem ungewöhnlich für jemanden, der keinen Zugriff hat. Die Tatsache mit den Injektionen zusammen mit den Medikamenten deutet dann doch eher auf jemanden mit medizinischem Hintergrund, wobei natürlich auch die Frankfurter Junkies spritzen sich auch und wissen, wie das geht, aber die machen es vor allem am allerliebsten bei sich selbst. Ich tippe also auf Ersteres, jemanden aus dem medizinischen Bereich.
Genau das ist es. Also auch die Medikamente, ohne dass ich jetzt Namen nenne, sind Sachen, die man eher im medizinischen, intensivmedizinischen Bereich verwendet. Und eben auch die Art, wie diese Medikamente verabreicht wurden, sind eigentlich Indizien dafür, dass es sich beim Täter um jemanden mit medizinischen Kenntnissen handelt, der auch Zugang zu dieser Art von Medikamenten hat und der weiß, wie man Injektionen setzt. Also vielleicht jemand, der mal Medizin studiert hat oder jemand, der in der Pflege arbeitet. Aber es ist ein weiteres Detail, was den Ermittlern noch mehr Sorgen bereitet, nämlich die Kombination der drei Medikamente und ihre Wirkung. Für den Kriminalpsychologen Dr. Belitz spricht alles dafür, dass der Täter sein Opfer unbedingt bei Bewusstsein halten wollte, aber ohne, dass das Opfer die Schmerzen spürt oder sich rühren kann, um, Zitat, am Opfer folterartige Handlungen vorzunehmen zu können, mit der Kettensäge zum Beispiel. Also der Täter hat die junge Frau nicht nur ermordet, sondern eben vorher auch lange gequält und es ist ihm wohl wichtig, dass sein Opfer diese Folter mitbekommt.
Das ist so böse. Weil im ersten Moment habe ich noch gedacht, so naja gut, okay, wenigstens was, was die Schmerzen nimmt. Aber zu sehen, wie an deinem Körper unwiderruflicher Schaden angerichtet wird. Du weißt, okay, das eine abgetrennte Gliedmaße wächst mir nicht mehr an.
Richtig.
Also das mitzubekommen, dass das, was gerade passiert, definitiv mein Ende ist. Sich nicht rühren können dabei. Ich meine, die Gnade, dass es vielleicht, aber du, ob die Schmerzmittel dann auch wirklich so gut gewirkt haben, weil wenn das so super funktionieren würde, dann bräuchten wir keine Anästhesisten. Ich glaube, wir haben es hier mit der schlimmsten Art von Täter zu tun, jemanden, dem es wirklich um den Prozess geht, also den Prozess des Quälens, des Folterns. Und das ist, glaube ich, wenn wir auch an Serienkiller denken oder so, ist das eigentlich immer das, was wir am wenigsten haben wollen. Das ist ein Albtraum.
Ja.
Also meiner Erfahrung nach jetzt spricht es für jemanden, der nicht zum ersten Mal und auch nicht zum letzten Mal so eskaliert, sondern es ist eine Eskalationsspirale, die beginnt mit kleineren Handlungen und führt dann zu sowas. Es ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Es gibt nichts Positives.
Es geht eben nicht nur, wie du gerade schon gesagt hast, um das körperliche Foltern, also das Sägen und das Stechen und das Zerteilen, sondern der Täter will das Opfer auch psychisch foltern. Er will, dass das Opfer bei vollem Bewusstsein mitbekommt, was da gerade mit ihm passiert. Und wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich für Ermittler Worst-Case-Szenario, weil eben einiges für einen Serientäter spricht, der schon eigentlich sämtliche Grenzen überschritten hat. Und da ist dann eben die Frage, ob so jemand dann aufhört. Aus der Erfahrung muss man sagen, eher nicht. Die Tote aus dem Kanal ist in Hohenneuendorf natürlich schnell das Gesprächsthema. Die Boulevardpresse tauft den unbekannten Täter den Havel-Ripper. angelehnt natürlich an Jack the Ripper, den berühmt-berüchtigten Serienmörder, der 1888 im Londoner East End mindestens 5 Frauen ermordete und dessen Identität nie geklärt werden konnte.
Über den du ein Buch geschrieben hast.
Wollte ich gerade sagen, das ist so ein bisschen auch mein Thema, weil ich darüber ein Buch geschrieben habe. Also solche Täter, die mit solcher Brutalität vorgehen, faszinieren natürlich die Menschen einfach, weil es so ungewöhnlich ist. Zahlreiche Journalisten und Schaulustige tummeln sich in diesen Wochen im Sommer 1994 am Oder-Havel-Kanal im sonst so beschaulichen Brandenburg. Jugendliche aus der Gegend bieten sogar Bootstouren zu den Fundorten der Leichenteile an. Natürlich gegen Geld. Ja, okay. Es gibt immer irgendwen, der Geld macht.
Aber hey, wenn du jetzt gesagt hättest, Männer aus der Gegend bieten, bla bla bla, aber dadurch, dass es Jugendliche sind, muss ich leider sagen, okay. Euer Geschäftssinn in allen Ehren. Da tut ihr jetzt auch niemandem mehr weh und also ist mir lieber, als dass sie rumstehen und Drogen verkaufen.
Auch wieder wahr. Ja, okay. Das Argument kann ich nachvollziehen. Aber es ist so, natürlich die Presse berichtet ganz intensiv und es gibt auch ein retuschiertes Foto des Kopfes der Toten. Trotzdem bleibt die Identität der jungen Frau weiter ein Rätsel. Monate vergehen und niemand weiß, wer der Havel-Ripper ist und wen er eigentlich ermordet hat. Das ändert sich erst mehr als ein Vierteljahr später, am 28. Oktober 1994. Die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY berichtet über den Fall und zeigt das Bild der Toten. Und endlich meldet sich jemand, der das Opfer erkennt. Oh. Es ist die Mutter der jungen Frau.
Ja, das war so klar. Das war so klar. Ja, stell dir, das ist das
Schlimmste.
Ich kann mich nicht reinversetzen. Man kann sich nicht reinversetzen. Es ist mit nichts zu vergleichen, was wir hoffentlich in unserem Leben erleben.
Ja, das stimmt. Die Mutter war im Sommer nicht in Deutschland und hat deshalb von dem Leichenfund und der Berichterstattung nichts mitbekommen. Außerdem haben sie, das kann man sich natürlich denken, und ihre Tochter keinen engen Kontakt gehabt. Zuletzt hatten sie sich im Juni gesehen, also kurz vor der Tat. Dank dieser Aussage bekommt das Opfer des Havel-Rippers endlich einen Namen. Dana F., 23 Jahre alt, aus Berlin-Moabit. Trotz ihres jungen Alters hat Dana bereits ein bewegtes Leben hinter sich und ist auch bei der Polizei keine Unbekannte. Sie ist drogenabhängig und hat als Sexarbeiterin auf dem Straßenstrich auf der Berliner Kurfürstenstraße gearbeitet, den es auch heute noch gibt. Danas Fingerabdrücke finden sich eigentlich auch in der Kartei der Polizei, doch die Ermittler hatten beim Abgleich nicht bedacht, dass sich die Abdrücke auf den Fingern der Toten durch die lange Zeit im Wasser verändert haben. Also man hätte schon viel früher auf sie kommen können.
Da möchte ich aber noch ergänzen, also weil man sich jetzt denkt, ja Leute, das waren noch die Zeiten, also ich meine, wir haben am Anfang gesagt, hier, ich war 10 Jahre in Haft und so, aber ich war natürlich vorher auch ein Krimineller so und ich habe die Zeit noch miterlebt, als du mit Tinte beziehungsweise eben einer schwarzen Tusche deine Fingerabdrücke auf Papier selber geben musstest. Das wurde so, ich denke mal, dass das so 2.2 oder 2.3 war, dass das langsam auf Laser umgeschaltet wurde, also auf eine digitalisiert wurde. Und digital war das gar kein Problem. Da hast du den Fingerabdruck drauf und dann hattest du das noch ein bisschen und dann war das korrekt zu sehen. Aber als man das noch mit dieser schwarzen Tusche machen musste, das war so eine Rolle, dann hast du deine Finger darüber gerollt und dann hat der Beamte deinen Finger genommen und hat den so übers Papier gerollt. In so einer, also von der linken Seite des Fingernagels angefangen und dann rüber nach rechts. Und du durftest aber nicht nach oben oder runter rutschen. Und deswegen haben die dir dann immer, der Beamte hat immer deinen Finger geführt. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann so mit 16, 17, als ich das dann schon irgendwie gefühlt 10-mal gemacht habe, ich dann immer so, lass mich, ich kann es allein besser und so, ich weiß, wie man rollt. Und wenn die natürlich nicht genau korrekt abgenommen waren und das dann auch, also da gab es früher noch einen höheren Fehleranfälligkeit. Ich glaube 94, da wurde ja auch gerade erst ein paar Jahre vorher die Datenbank für die Fingerabdrücke so richtig eingeführt. Also das ist alles noch.
Das stimmt.
Deswegen, das ist nicht so überraschend, dass das nicht geklappt hat. 5 Jahre vorher hast du die noch von Auge verglichen. Also 5 oder 10 Jahre vorher hast du die Dinger noch von Hand verglichen.
So nebeneinander gehalten und dann geguckt.
Nebeneinander. Stell dir das mal vor. Da konntest du einen Fingerabdruck eigentlich nur zuordnen, wenn du wusstest, das ist der.
Ja. Also jetzt ist eben nach einem erneuten Abgleich beim Bundeskriminalamt wirklich im Oktober absolut klar, die Tote aus dem Kanal ist Dana F. Und ich glaube, du kennst es aus deinen Folgen, ich kenne es aus meinen Folgen. Also das Risiko, Opfer einer Gewalttat zu werden, ist bei Sexarbeiterinnen eben besonders hoch. Oft haben sie keinen Kontakt zu Angehörigen oder nur wenig Kontakt, die ihr Verschwinden sonst ja rechtzeitig bemerken könnten. Und berufsbedingt müssen diese Frauen oft mit fremden Männern an Orte, an denen ihnen im Ernstfall niemand helfen kann. Anfang bis Mitte der 90er ist für Sexarbeiterinnen eine besonders gefährliche Zeit. Vor allem in Berlin werden viele junge Frauen Opfer ihrer Freier.
Es ist natürlich eine Sache, die wir auch immer dazu sagen müssen. Es sind die sogenannten Lesser Dead Victims,
ja,
deren Verschwinden, auch deren Ermordung immer wieder recht schnell gerechtfertigt wird. Und wir haben ja immer so diesen Aufwand, der betrieben wird bei der weißen Tochter des Bürgermeisters, die College-Studentin, im Vergleich zu einer drogenabhängigen Prostituierten mit Migrationshintergrund. Das sind Welten, wenn du dir die Sonderkommissionen anschaust, wenn du dir den Aufwand anschaust.
Total. Und
das ist ganz, ganz schlimm. Also, ja.
Es schwingt immer ein bisschen mit, hätte sie sich mal nicht so einen gefährlichen Job ausgesucht. Ne? Das ist ja leider so.
Du,
ne?
das gehört irgendwie dazu, das gehört zum Berufsrisiko.
Genau das.
Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Lauter so eine Scheiße. Das muss sich ändern, das brauche ich dir nicht sagen. Es gibt noch andere, die in Lesser Dead Victim Kategorie fallen. Besonders Migrationshintergrund, homosexuelle Menschen, ganz, ganz besonders Transpersonen. Und wenn da jetzt noch dazu kommt, drogenabhängig und Sexarbeiter, hey, dann haben ganz, ganz viele Polizisten überhaupt keinen Bock mehr. Und das ist ganz traurig.
Das ist wohl so.
Muss ich
ändern. Das ist aber eben auch ein großes gesellschaftliches Problem, ne? Was ja nicht nur Polizistinnen und Polizisten betrifft, sondern wirklich alle, weil da der Druck nicht so, das ist nicht die weiße Tochter des Bürgermeisters, wie du gerade gesagt hast. Und die Zeiten damals sind natürlich noch viel gefährlicher. Nur ein paar Tage nachdem Dana endlich identifiziert wurde, findet ein LKW-Fahrer am 4. November 1994 auf dem Autobahnrastplatz Barnitztal an der A1 zwischen Hamburg und Lübeck in einem Mülleimer einen ordentlich verknoteten blauen Müllsack. Neugierig knotet der LKW-Fahrer den Sack auf, nach eigenen Angaben, weil er schon regelmäßig interessante Dinge auf Autobahnraststätten gefunden hat. Also auf diese Idee würde ich schon mal gar nicht kommen. In dem Müllsack befindet sich der abgetrennte Kopf einer Frau. Sofort ruft der LKW-Fahrer die Polizei. Ein Reporter, der gerade den Polizeifunk abhört, und da merkst du auch wieder, das sind andere Zeiten, als man noch den Polizeifunk abgehört hat, der bekommt durch diesen Funkspruch von dem grausigen Fund mit und macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach weiteren Leichenteilen, weil er nur denkt, okay, das ist eine krasse Story, und er hat Erfolg. Also auf dem Rastplatz Melmshöhe, 4 Kilometer weiter in Richtung Lübeck, findet der Reporter einen zweiten Müllsack. Dieser enthält Herz, Leber und Niere der Frau, alle mit chirurgischer Präzision herausgeschnitten. Mit dem Sack fährt er dann zum ersten Fundort bei Barnitztal, Alter, und übergibt ihn der Polizei.
Das ist aber nicht in Ordnung. Für alle, die jetzt hier zuhören, egal was ihr irgendwo findet, Tatorte, Fundorte werden nicht verändert. Also ihr könnt höchstens überprüfen, ob jemand irgendwie noch lebt, aber das so wenig wie möglich dabei verändern.
Absolut.
Auf keinen Fall bringt ihr einen Sack, den ihr irgendwo findet, irgendwo hin, sondern ihr müsst die Polizei dorthin rufen und am besten auch schon anfangen zu fotografieren oder so. Also die 90er waren einfach wild. Weißt du was, der hat, während er das gemacht hat, hat er geraucht. Das garantiere ich dir. Der
ja, 100%. 100% hat der Kette geraucht. Oh, ist ein bisschen Asche auf den Sack gefallen. Ja, das
genau,
ist so.
Einfach Kette geraucht, so die Kippe im Mund, während er den Sack so aufmacht, bisschen reingeascht. Das waren andere Zeiten, Leute.
Ja, also wilde Zeiten, absolut. Trotzdem hätte man davon ausgehen können, dass ein Polizeireporter weiß, dass man das vielleicht nicht macht, was er da gerade getan hat. Dieses Mal wird das Opfer schneller identifiziert. Es handelt sich um die 19-jährige Sabrina G. aus Berlin-Weißensee, die seit knapp einer Woche vermisst wird. Zeugen beschreiben sie als freundliche und selbstbewusste junge Frau. Auch sie hat zuletzt auf dem Straßenstrich der Berliner Kurfürstenstraße gearbeitet. Sabrina wurde ermordet, in Einzelteile zerlegt und eingefroren. Sofort wird spekuliert, hat der Havelripper wieder zugeschlagen. Die Polizei tappt weiter im Dunkeln, mehr als anderthalb Jahre lang. Dann meldet sich im März 1996 eine junge Frau namens Ramona bei den Ermittlern. Ramona ist 29 und arbeitet ebenfalls als Sexarbeiterin an der Kurfürstenstraße. Am 25. März 96 wird sie von einem Freier angesprochen und steigt zu ihm ins Auto. Die beiden fahren zu einem Parkplatz und haben Sex, doch dann kippt die Situation. Der Mann holt plötzlich einen Hammer hervor und schlägt Ramona damit gegen den Kopf. Außerdem sticht er ihr mit einem Messer in den Hals. Die 29-Jährige wird lebensgefährlich verletzt und auch ihr Angreifer hat sich bei seinem Messerangriff Verletzungen zugezogen. Ramona gelingt es irgendwie, den Mann dazu zu überreden, sie in seine Wohnung mitzunehmen. Und tatsächlich bringt der Freier sie in seine Einzimmerwohnung nach Berlin-Schmargendorf. Doch Ramonas Martyrium ist noch nicht vorbei. Der Mann würgt und stranguliert sie, wahrscheinlich mit einem Gürtel. Doch ganz plötzlich, ohne nachvollziehbaren Grund, hört Ramonas Peiniger auf und lässt von ihr ab. Er bringt sie sogar ins Krankenhaus am Urban in Berlin-Kreuzberg, bevor er flieht. Ramona überlebt. Sie ist nochmal davongekommen und sie zeigt ihren Angreifer an. Die 29-Jährige hat es trotz ihrer Verletzungen und der Gefahr, in der sie geschwebt hat, geschafft, sich den Namen des Mannes vom Klingelschild zu merken. Der Mann heißt Dr. Stefan S., ist 36 Jahre alt, vor 3 Jahren von Bonn nach Berlin gezogen und arbeitet als Hautarzt am Berliner Uniklinikum Benjamin Franklin. Ein introvertiertes Einzelkind mit reichen Eltern, Musterschüler und Bilderbuchmediziner. Der 36-Jährige will sich auf die Pigment- und Hautkrebsforschung spezialisieren. Seine Kollegen nennen ihn wegen seines eleganten Auftretens den Aristokraten. Doch das ändert sich eben an diesem 29. März 1996. Zu diesem Zeitpunkt liegt der Mediziner selbst im Krankenhaus, wo er sich wegen seiner Stich- und Schnittverletzung nach dem Angriff auf Ramona eingewiesen hat. Dort wird er 4 Tage nach der Tat im Krankenbett verhaftet. Bei der Vernehmung gibt er zu, dass Ramona in seiner Wohnung war, aber er will ihr nichts getan haben. Doch die Blutlache in seinem Flur spricht eine andere Sprache. Dr. S. wirkt bei seiner Befragung überheblich, arrogant und voller Selbstmitleid. Jemand mit einer zutiefst gespaltenen Persönlichkeit, wie die Taz damals einen der Ermittler zitiert. Ein Arzt, der es offenbar mag, Prostituierte auf brutalste Art zu quälen. Ja, an was erinnert uns das?
Du, natürlich könnte es sein, dass ein solcher Täter das ist, was wir suchen und mit den Morden an Dana und Sabrina zu tun hat. Obwohl ich ganz klar Unterschiede im MO erkenne, also im Modus operandi, dieses Zuschlagen im Auto ist was komplett anderes als ein Setting, in dem ich Spritzen, Kanülen, eine Kettensäge, am Schluss 42 Teile habe.
Ja.
Und dieser Ort, das ist eben dieser Straßenstrich an der Kurfürstenstraße in Berlin. Ich weiß nicht, ob du das jemals gesehen hast, ob du da jemals warst. Ich kenne diesen Ort. Und in den 90ern war das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Die Leute hatten nicht alle einen GPS-Tracker namens Handy irgendwie dran.
Ja, ja, voll.
Keine Sau hatte eine Kamera. Wenn es dunkel war, war es dunkel. Das war einfach, das war der Hunting Ground für alle Arten von Perversen so.
Ja. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, also das ist der Verknüpfungspunkt 1. Ne?
Ja.
Wir haben den Ort Kurfürstenstraße, wo die Opfer wahrscheinlich gecasht wurden und wir haben eben einen Arzt mutmaßlich als Täter und wir haben eben dieses Element des Quälens. Ne? Also für die Presse ist damals im Prinzip schon klar, Stefan S. ist der Havelripper. Auch die Ermittler sind davon überzeugt, spätestens nachdem sie die Wohnung des Hautarztes untersucht haben, dort entdecken sie nämlich versteckt hinter der Stereoanlage 7 Polaroid-Fotos. Die Bilder zeigen eine Frau, die ganz offensichtlich tot zu sein scheint. Die Tote sitzt in einer Art Kinderbadewanne aus Plastik und hält eine Flasche in der Hand.
Hä?
Bei der Toten handelt es sich um die 18-jährige Janette S. Die junge Frau lebte zuletzt mit ihren 2 Hunden in einer kleinen Wohnung in Wedding und hatte gerade erst einen Ausbildungsplatz in der Hunderettungsstelle bekommen. Ab und zu hat Janette sich auf dem Straßenstrich an der Kurfürstenstraße etwas dazu verdient. Seit knapp 1 Monat ist sie verschwunden und deswegen war auch schnell klar, dass sie das sein muss, weil sie halt mit Foto gesucht wurde und man die Bilder abgleichen konnte. Und natürlich stürzen sich Presse und Öffentlichkeit auf Stefan S. und taufen ihn Dr. Mord. Hat der Hautarzt also wirklich Dana, Sabrina und Janette ermordet, bevor er dann Ramona angegriffen hat und deshalb erwischt wurde? Das soll der Prozess gegen den 36-Jährigen klären, der im November 1996 vor dem Berliner Landgericht startet. In dem Prozess streitet der Mediziner alle Vorwürfe gegen sich ab. Doch ein Fasergutachten kann nachweisen, dass Jeanette sich in seiner Wohnung aufgehalten hat. Und dann beginnt Stefan S. doch zu sprechen. Er erklärt, dass er Jeanette in der Nacht auf den 3. März 1996 vom Straßenstrich mit in seine Wohnung genommen hat. Dort hätten die beiden Fesselspielchen gespielt, unter anderem mit einem Gürtel. Das sei laut dem Hautarzt auf, Zitat, ihren Mist gewachsen. Also das Opfer wollte das so, so erzählt er das. Angeblich wurde ihm danach schlecht und er sei auf die Toilette gegangen. Als er wiederkam, sei Jeanette tot gewesen. Er habe sie in die Babybadewanne gesetzt und fotografiert. Danach habe er ihre Leiche zerteilt und in einen Müllcontainer in Spandau geworfen, weil er Angst hatte, die Polizei zu rufen.
Das Geile ist ja dieses, okay, was war nochmal mit der Babybadewanne? Können wir nochmal kurz anhalten bei der Babybadewanne? Wieso hast du das gemacht? Also es ist so...
Und auch das Foto, warum macht man denn ein Foto, wenn man Angst hat, dass man
Flasche
erwischt wird?
In der Hand und... Ja. Also von vorne nach hinten absoluter Müll, den er erzählt.
Ja, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Das Gericht glaubt ihm das natürlich nicht, ne, weil das ist eine völlig weirde Geschichte und verurteilt ihn im August 1997 wegen heimtückischen Mordes an Jeanette und dem Mordversuch an Ramona zu lebenslanger Haft. Doch wegen seiner schizoiden Persönlichkeitsstörung wird Dr. Stefan S. im September 1998 in eine forensische Psychiatrie eingewiesen. Die Leiche von Jeanette S. bleibt bis heute verschwunden. Ihre Mutter ist nach der Tat arbeitsunfähig, leidet unter Panikattacken und Depressionen. Sie macht sich immer noch Vorwürfe, weil ihre Tochter heimlich als Sexarbeiterin gearbeitet hat. Wieso ist sie nicht zu uns gekommen, wenn sie Geld brauchte, fragte sich noch 2004 in einem Interview mit dem Tagesspiegel.
Ach, doch, Scheiße.
Ja, es ist ganz, ganz, ganz schlimm, weil du hast schon ja nicht mal die Möglichkeit, irgendwie einen Ort der Verabschiedung zu schaffen, weil die müssen an einem leeren Grab trauern. Das ist ja auch, das kommt ja nochmal zum Schlimmen, kommt nochmal noch was Schlimmes hinzu.
Und es sind 8 Jahre später, ist sie immer noch in dieser Schleife, die einfach ja gar nicht weiterkommt. Das führt überhaupt nicht weiter.
Ja.
Warum hat sie das gemacht? Warum hat sie das? Kannst du nicht. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, würdest du als Angehöriger, also Mutter können wir uns nicht vorstellen, aber Bruder oder Vater, würdest du dieses Foto sehen wollen?
Nein. Würde ich nicht.
Weißt du, weil wenn ich es mir nicht ansehe, also ich, wie du es vorgelesen hast, seitdem stelle ich es mir vor.
Ja, stimmt.
Und auch dieses offensichtlich tot heißt was? So, weißt du, was heißt das? Ich muss es sehen, glaube ich. Ich glaube, ich muss es sehen.
Das ist ja manchmal die Frage, ob es schlimmer ist, was man sich vorstellt oder wie es dann in der Realität aussieht. Ne? Also dass das Bild, was man sich selbst zusammenbaut, kann ja manchmal schlimmer sein als die Realität. Aber ich glaube, ich würde es nicht sehen wollen.
Es ist dein Recht, also die Akte zu bekommen als Nahangehöriger, genau, in dem Falle wäre wahrscheinlich dein Recht. Du kriegst es wahrscheinlich. Also ich glaube, ich muss, ja, fuck, oh Gott, ich will gar nicht. Ja, scheiße, die Arme. Ja.
Also, ja.
In meinem Podcast würde jetzt eine Schimpftirade beginnen, indem ich auf ihn, seine Mutter und bis ins letzte Glied ihn verfluche.
Das denken wir uns jetzt einfach mal an der Stelle, den Fluch des Pollocks. Aber es ist einfach, ne, also jetzt ist er zwar verurteilt worden, aber es gibt natürlich noch so viele Fragen, die offen bleiben. Zum Beispiel eben die Frage, ob der Hautarzt auch Sabrina G. ermordet hat, deren Kopf auf dem Parkplatz an der 1 gefunden wurde. Auch das konnte nie geklärt werden. Und wir sind ja ausgegangen von Dana, von der Toten aus dem Kanal. Für die oder für deren Tod ist jemand ganz anderes verantwortlich.
Habe ich mir gedacht, aber.
Ja, wie du schon eben gesagt hast, es gibt eben deutliche Unterschiede irgendwie in der Ausführung. Aber auch das kommt nur durch einen Zufall heraus. Anfang 1996 landet über viele Umwege, die sich heute nicht mehr genau rekonstruieren lassen, eine Videokassette bei der Kriminalpolizei in Stuttgart. Auf dem Video ist ein Mann zu sehen, der sich an der Leiche einer Frau vergeht. Die Leiche ist zerstückelt. In einer Szene durchsticht der Mann die abgeschnittenen Brüste der Frau mit einer Nadel. Einmal kurz ist auch das Datum der Aufnahme zu sehen. Also ich glaube, da ist so ein Kalender oder so im Hintergrund. Der 23. Juni 1994. Also ganz kurz, bevor die Polizei die Einzelteile von Dana aus dem Oder-Havel-Kanal geborgen hat. Schnell ist klar, das Video zeigt Dana und was mit ihr passiert ist. Und es zeigt den grausamen Täter, den die Stuttgarter Polizei schon aus vorherigen Ermittlungen kennt. Sein Name Dr. Gerd Wenzinger. Und da haben wir wieder einen Arzt.
Wieder ein Arzt. Und wenn ich schon höre, der ist mir aus vorherigen Ermittlungen bekannt, dann rennt es bei mir diese ganzen offenen Türen ein. Und ich... okay, wer ist der?
Ich erzähle euch mal ein bisschen was über ihn. Gerd Wenzinger kommt im Februar 1943 als mittleres von drei Kindern in St. Blasien im Schwarzwald zur Welt. Sein Vater ist Schneider und seine Mutter Hausfrau. Wenzingers jüngere Schwester beschreibt ihn als unglaublich lieben Bruder, der Geige spielt und malt. Der junge Gerd geht erst auf die Volksschule und dann auf das Jesuitenkolleg im Ort. Das ist ein Internat, das später wegen sexuellen Missbrauchs in die Schlagzeilen gerät. Was Gerd Wenzinger dort erlebt hat, ist nicht bekannt. Fest steht nur, dass er nicht im Internat gelebt hat. Also du kannst da ja auch nur zur Schule gehen und dann abends zu Hause schlafen. Also ob Gerd Wenzinger auch Opfer von Missbrauch geworden ist, ist unklar. Wir wissen es einfach nicht. Fest steht, dass er schon in seiner Kindheit Fantasien hat, in denen er sich einen weiblichen Körper modelliert. Oder wie er selbst sagt, ich habe Freude daran, am weiblichen Körper Veränderungen vorzunehmen. Ich kann mich entsinnen, dass ich schon als 8-jähriger Junge solche Fantasien hatte. Gerds Eltern drängen ihn dazu, nach dem Abitur Medizin zu studieren. Aus ihm soll ein angesehener Arzt werden. Anfang der 70er Jahre, als Gerd Wenzinger etwa 30 Jahre alt ist, fängt er als Arzt im Krankenhaus im schwäbischen Städtchen Günzburg an. Bei Kollegen gilt er als äußerst charmant, gebildet und intelligent. Niemand ahnt, dass er wohl schon damals heimlich Fotos macht, wie er mit Kanülen und anderen Instrumenten an weiblichen Geschlechtsteilen von Leichen und Patientin im Koma herumhantiert. Das wird erst Jahre später herauskommen, als diese Fotos entdeckt werden. Im Günzburger Krankenhaus lernt der charmante Dr. Wenzinger eine junge Ärztin kennen. Der blonde Arzt mit den blauen Augen gewinnt sie schnell für sich. Nach nur 3 Monaten heiraten die beiden. Wenzinger beeindruckt sie mit seinem Wissen über klassische Musik. Vor allem liebt er Wagner. Wenige Takte reichen aus. Ja, Wagner-Fans sind auch oft eher unsympathische Typen, könnte man sagen, ohne jetzt alle bashen zu wollen, aber...
Ne? Nee, ist kein Qualitätsmerkmal. Entschuldigung,
Unbedingt. Alle Wagner-Fans jetzt bitte bei Max in die DMs gehen.
Ja, könnt ihr direkt reinsliden und dann ignoriere ich das komplett. Obwohl, wir können gerne drüber streiten, wieso ihr Wagner, weiß ich nicht, Brahms vorzieht oder so. Also kann man mal drüber nachdenken.
Ja, aber das ist halt bei ihm, glaube ich, auch Teil der Inszenierung. Ne? Also er kann dann sofort das genaue Werk erkennen und kann dann der Frau zeigen, wie gebildet und kulturbeflissen er ist. Und
ist dir aufgefallen, dass er, wenn du das alles hörst, denkst du ja an eine Akademikerfamilie eigentlich. Ist mir jetzt auch, fällt mir gerade so auf. Und aber der Vater war Schneider und die Mutter, hast du gesagt, Hausfrau.
Ja, ja.
Heißt, vielleicht ist er der Erste sogar. Und dann klingt das natürlich alles so ein bisschen wie: Das sind die Dinge, die wir erwarten von jemandem, der aus dem Bildungsbürgertum stammt.
Ja, das ist wie eine Rolle, in die er so ein bisschen reinschlüpft. Ne? Präzise. Ich bin jetzt ein Arzt und ich höre natürlich klassische Musik und ich mache Bildungsreisen. Ja. Die beiden fahren zusammen nach Florenz. Man spricht viel über Musik und Architektur, solche Sachen. Ne? Also er kann aber auch anders. Ne? Seine Ehefrau erzählt, dass er innerhalb von Sekunden sehr brutal und böse werden kann. In einem Interview erinnert sie sich an einen gemeinsamen Abend in der Oper. Es gibt keinen Streit, eigentlich ist es ein schöner Abend, doch ganz plötzlich und ohne Grund dreht Wenzinger sich zu ihr um und sagt: Schätzchen, du bist das negativste Erlebnis in meinem Leben. Wenzinger gefällt es, seine Ehefrau ohne ersichtlichen Grund zu verletzen, also psychisch zu verletzen. Mhm. Dauernd hat er Affären mit jüngeren Frauen. Doch wenn seine eigene Ehefrau auch nur 15 Minuten zu spät zu einer Verabredung kommt, rastet er komplett aus. Also er setzt da sehr unterschiedliche Maßstäbe an bei sich und bei seiner Ehefrau. Mhm. Ende der 70er, nach nur 4 Jahren, scheitert die Ehe der beiden und seine Frau sagt später über ihn: Ich halte ihn für einen Psychopathen. Wenzinger lässt sich im Stuttgarter Stadtviertel Feuerbach als Allgemeinmediziner nieder. Ah. Er ist ein beliebter Arzt, hat zeitweise über 3500 Patienten und betreibt damit eine der größten Praxen in Baden-Württemberg. Auch schreiben ehemalige Patienten im Internet über ihn, er wäre als Hausarzt freundlich und kompetent gewesen. Also diese Kommentare gibt es teilweise immer noch zu lesen. Wenzinger kommt also gut an als aufopferungsvoller Arzt, aber auch als Liebhaber. Er hat zahlreiche Affären, teilweise mehrere parallel. Häufig fängt er etwas mit Patientinnen oder Arzthelferinnen an. Wie freiwillig das für die Frauen damals ist, lässt sich heute nicht mehr überprüfen. Über die Jahre arbeiten rund 60 Arzthelferinnen für ihn, was ja dafür spricht, dass viele nicht lange bei ihm bleiben und schnell wieder kündigen.
Er ist eine hohe Fluktuation auf jeden Fall.
Ja. 1979, da ist Wenzinger Mitte 30, lernt er in seiner Praxis eine junge Patientin Mitte 20 kennen, Isabelle. Wenzinger lädt Isabelle in die Oper ein und reist mit ihr nach Rom und nach Florenz. Da haben wir es wieder, ne? Der Bildungsbürger zeigt, was er alles Tolles kann. Er ist charmant.
Ich will nichts sagen, weißt du? Ich war halt gerade in Florenz so mit. Ach, hör einfach auf. Vergiss es. Ach, scheiße. Ja. Ja,
ich glaube, das ist auch, er weiß auch, dass das funktioniert. Er ist charmant und kümmert sich um die junge Frau. Ne? Und also kümmern auch im sexuellen Sinne. Also Isabelle sagt später über den Sex mit dem älteren Arzt, es war eben das Schöne, dass man bei ihm passiv bleiben konnte. Er hat mich vollständig verwöhnt. Schnell zieht Isabelle bei Gerd Wenzinger ein. Die ersten 14 Tage waren dann auch in Ordnung, sagt sie selbst. Dann ging der Horror los. Einmal legt Wenzinger ihr Handschellen an, obwohl sie das eigentlich nicht möchte. Erst als sie heftig protestiert, nimmt er sie wieder ab. Später in der Nacht weckt Wenzinger Isabelle, drückt sich an ihre Brust, weint und wimmert, dass sie ihm helfen soll. Er wolle ihr nicht wehtun, aber die Fantasien kämen immer wieder hoch, so sagt er es. Wenzinger sieht sich selbst als Opfer. Als Isabelle ihm daraufhin rät, sich Hilfe zu suchen, rastet der Arzt aus. Du bist wie meine Mutter, schreit er sie an. Offenbar hat die ihm auch schon geraten, einen Psychiater aufzusuchen. Irgendwann in dieser Zeit überredet Wenzinger Isabelle, für ihn ein Video zu drehen. Für das Video hängt er Gewichte an ihre Brüste und filmt sie. Dabei schwitzt er so sehr, dass sein Gesicht triefend nass ist. Isabelle erkennt ihn kaum wieder. Sie will den Videodreh abbrechen und nur noch unter die Dusche. Doch Wenzinger rennt ihr hinterher, klemmt Isabelles Brust in die Türe der Duschkabine ein und schlägt auf sie ein. Am nächsten Morgen dann weint er und bittet um Entschuldigung, sagt, er könne nicht ohne Isabelle leben und überzeugt sie zu bleiben. Andere Menschen überzeugen, das kann Wenzinger. Es ist der ewige Kreislauf aus Ausrastern und um Verzeihung betteln, wie es ihn ja leider bei vielen toxischen Beziehungen gibt. Also falls ihr euch jetzt gerade fragt, wenn ihr das hört, warum bleibt die Frau bei ihm, hört euch bitte Folge 12 von meinem anderen Podcast, dieser eine Moment an. Da spreche ich nämlich mit Svenja, die genau sowas erlebt hat, also eine toxische Beziehung mit ganz viel psychischer und physischer Gewalt. Und ja, das ist, glaube ich, etwas, mit dem man sich mal auseinandersetzen sollte, um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen und nicht immer den Frauen die Schuld zu geben, weil oft können die gar nicht anders in dieser Situation.
Oder den Männern. Toxische Beziehung kann auch der Mann das Opfer sein. Richtig. Also denen, die von außen objektiv gesehen die Leidtragenden sind.
Ja.
Punkt.
Absolut.
So, und
absolut.
Das ist immer das gleiche Schema. Also es ist immer sehr, sehr ähnlich und stecken immer ähnliche Bedürfnisse dahinter und ja.
Ja. So oder so, Isabelle bleibt bei Dr. Wenzinger und der stellt sie an Weihnachten 1979 seiner Familie vor. Zu Hause in St. Blasien spielt er den liebevollen Sohn, obwohl er Isabelle vorher immer wieder erzählt hat, dass er mit seinen Eltern nichts zu tun haben will. Und noch eine Sache wundert Isabelle, jetzt wird's wirklich weird, das Kinderzimmer ihres Freundes. Sie sagt, eine Wand war praktisch tapeziert mit Postern von Brüsten. Es waren nur Brüste zu sehen, sonst keine anderen Körperteile.
Die meisten Hetero-Cis-Dudes finden Brüste irgendwie cool, aber dieses keine anderen Körperteile ist ein sehr interessanter Satz in dem Zusammenhang noch. Also das ist ja eine komplette Verdinglichung. Objektifizierung und das, ja, Fetischisierung und das ist.
ist nicht so richtig gesund. Es ist aber interessant, dass das in seinem Kinder- und Jugendzimmer hängt und dass das scheinbar die Eltern nicht stört. Also spätestens da würde ich ja vielleicht mal das Gespräch mit meinem Sohn suchen, weil wie du gerade schon gesagt hast, es sind keine Gesichter zu sehen. Ne? Also die Frau ja. ist ein Objekt, sie ist Trägerin von Brüsten und sonst ist da nichts, was ihn interessiert eigentlich.
Die Mutter ist durch. Die hat schon mal, der ist 43 geboren. Das ist eine Generation, die hat den Zweiten Weltkrieg. Also seine Mutter war erwachsen und ganz normal im Zweiten Weltkrieg. Also die hat alles dort miterlebt.
Ja.
Und jetzt soll sie ihrem Sohn dann irgendwie 20 oder 15 Jahre später Sexualität einordnen. Die sagt einfach, du bist nicht in Ordnung, du bist krank. Also ich natürlich, die Eltern von diesen Arschlöchern haben immer eine Mitschuld, aber
ja.
die haben auch kein Skillset, um damit was zu machen. Also ich glaube nicht, dass sie dieses Zimmer betritt.
Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
Kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Dass er auch schon gesagt hat, du betrittst es nicht. Weißt du, dass sie irgendwann im 180. Ausraster, die sind ja auch nicht nett zu ihrer Mutter.
Nein.
Weißt du, der ist einfach ein richtiges Arschloch in alle Richtungen.
Ja.
Und diese Unberechenbarkeit, deswegen ist es auch interessant, dass die Schwester so gesagt hat, ach, er war ja so ein nettes Kind. Auch da würde ich nicht drauf wetten, dass das die Wahrheit ist.
Mhm. Es wird noch weirder, kann ich mal sagen. Also Isabel und Wenzinger kehren zurück nach Stuttgart und dort entdeckt Isabel Kisten voller Dias, die er halt vorher vor ihr versteckt hat. Auch diese zeigen fast ausschließlich weibliche Brüste. Als Isabel sich daraufhin von Wenzinger trennen will, schleift er sie in den Keller und droht, sie dort einzuschließen. Auf die Wut folgt dann am Abend wieder Selbstmitleid. Unter Tränen erzählt der Arzt seiner Freundin, dass er Frauen mit Nadeln quälen will und dass er sich Sex mit Leichen wünscht. Da weiß Isabel endgültig, sie muss dort raus. Nach 4 Monaten Beziehung schafft sie es endlich, sich zu trennen. Noch Jahre später ist sie schwer traumatisiert, kann keine Beziehung mit Männern mehr eingehen und erstarrt sofort, wenn ein Mann sie anfasst. Was nachvollziehbar ist.
4 Monate.
Ja.
4 Monate. Das, was wir jetzt gehört haben, waren 4 Monate. Und wir haben hier einen Täter, der ganz, ganz viel vereint. Also mal abgesehen von der Fixierung auf jetzt die weibliche Brust. Wir haben den Sadismus, wir haben die Psychopathie. Und wir haben etwas, das mir gerade so sehr ins Auge springt. Und das ist dieser offensichtlich maligne Narzissmus.
Ja.
Also wir haben, es geht, und dafür gibt es so viele Beispiele in dem Part, den du jetzt gesagt hast. Dieses, wenn du genau hinhörst, es geht immer nur um ihn. Selbst wenn er sich für brutale Ausraste entschuldigt, heißt es, bitte hilf mir.
Mhm.
Weißt du, ich habe gerade dich bedroht, dich in Lebens, in Todesangst
versetzt, so dir
Schmerzen
Willi.
Zugefügt.
Ja.
Bitte hilf mir. Ja. Und das ist so typisch narzisstisch. Außerdem haben wir natürlich den klassischen Kreislauf einer narzisstischen Beziehung, der eigentlich so deckungsgleich mit dem der häuslichen Gewalt ist. Also das beginnt immer mit dem Lovebombing. Das beginnt die ersten Wochen mit den Reisen nach Florenz. Das beginnt aufmerksam, charmant, vor allem aber auch interessant. Und wenn man jetzt hier genau hinsieht, könnte man da eigentlich schon diesen beängstigenden Teil durchblitzen sehen. Die Reisen, die tollen Dates, das sind nämlich eigentlich Ortswechsel. Das Planen von Dates, um dem anderen alles abzunehmen. Wir gehen in die Oper, wir gehen dahin, wir gehen dahin. Das sind Kontrollmechanismen.
Mhm.
Und das ist Narzissten sehr, sehr wichtig. Dann haben wir natürlich bei ihm in dem Part, den du davor gesagt hast, die vielen wechselnden Partner, das High-Performen in spezialisierten, gut bezahlten, angesehenen Jobs, die Jähzornigkeit, wenn jemand nicht exakt das tut, was er sagt, was er sich wünscht.
Mhm.
Klassisch narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und weißt du, warum ich das alles weiß?
Weil jetzt bin ich gespannt.
ebenfalls auf dem Narzissmus-Spektrum bin.
Ja.
Und ich mache mittlerweile seit 20 Jahren, würde ich sagen, Therapie. Seit 20 Jahren mache ich angefangen mit sozialen Kompetenztrainings, über Einzelsettings, über Verhaltenstherapie, über alles. Und ich habe trotzdem erst vor einem Jahr die narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert oder eine Diagnose dafür machen lassen. Und das war ein Zufall, weil ich an einem Buch gearbeitet habe über Narzissmus. Du weißt, wie es ist mit den Büchern. Man hat einen Verlag, man redet drüber, man sagt, was man gerne machen würde, hat irgendwie 2, 3 Ideen. Gemeinsam sucht man sich die schönste aus. Und das war durch Zufall Narzissmus. Und ich habe angefangen, dieses Ding zu bearbeiten. Und ich wusste, ich habe narzisstische Züge so. Und ich habe auch immer verstanden, was diese Arschlöcher da tun. Aber ich jetzt erst nach irgendwie einem Jahr Arbeit an diesem Buch erkenne ich das bei anderen. Dieser Mann ist eine wandelnde Red Flag.
Absolut.
Alles. Und wir haben, und es waren jetzt die Sachen, die andere Leute über ihn gesagt haben, die aber mit seinen Zitaten so gefüttert waren. Und gerade die Zitate waren es. Also vielen Dank, dass du mich in diesen Fall geholt hast. Ich habe jetzt einen Puls von 180, bin stinksauer. Vielleicht noch ganz kurz, Narzissmus, er ist die schlimmste Variante.
Ja.
Weil er diese, er vereint Narzissmus mit Psychopathie und Sadismus. Und das macht eben diesen malignen Narzissten. Das sind nicht alle Narzissten. Ich zum Beispiel bin nicht sadistisch so. Also das ist nicht auf diese Art so. Ja, ey, wenn ihr dazu mehr hören wollt, ich mach kurz einen Pitch von meinem Buch. Gefährliches Sehr Ego. Gerne. Kommt im September raus. Beschildere ich 8 Fälle von kriminellen Narzissten plus meinen. Und es geht vor allem um die Frage, ob eine Persönlichkeitsstörung wie Narzissmus heilbar ist. Spoiler ist sie nicht. Sie ist aber therapierbar. Also man kann daran arbeiten. Und dafür bin ich, glaube ich, ein ganz guter Beweis.
Und es gibt ja, ehrlich gesagt, wenn man sich in der Medienbranche bewegt oder auch generell mit Vorgesetzten zu tun hat, viele, die narzisstische Anteile haben. Das heißt ja nicht unbedingt, dass du zum Serienkiller werden musst, aber diese Anteile findest du, glaube ich, bei vielen Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, ehrlich gesagt, weil das ja auch dieser Drang nach vorne ist. Lass uns doch mal ein bisschen über die Frauen im Leben von Dr. Wensinger reden, damit, ich weiß nicht, ob das deinen Puls runterbringen wird, ich glaube eher nicht, weil es gibt noch viele andere, so wie Isabel. Also er verfährt eigentlich immer gleich, er verführt, dann verstört und am Ende zerstört er die Frauen um sich herum. Ja. Einer Patientin führt er über Stunden verschiedene Gegenstände in den Intimbereich ein. Sie sagt später aus, bei ihm musste man quasi erst vor Schmerzen schreien, um ihn zumindest seelisch zu befriedigen.
Ja, das ist sexueller Sadismus. Das hat eigentlich nichts mit Narzissmus zu tun. Das ist einfach sexueller Sadismus. Tödlich, ganz schlimm, ganz schlimm.
Ja, in dieser Kombination vor allem. Ne? Eine andere Patientin wundert sich, dass er bei jedem Besuch ihre Brüste abtastet, selbst wenn sie nur über eine Bronchitis oder über Rückenschmerzen klagt. Und es wird noch schlimmer. Wensinger hat auch Sex mit einer 13-Jährigen. Er bezahlt eine Prostituierte, damit er ihre Brüste abbinden und sie bäuchlings in eine löchrige Hängematte legen kann. Er filmt sie dabei. Sie selber sagt, sie habe noch nie jemanden so schwitzen sehen. Also krass ist halt, dass der Wensinger da ganz lange mit durchkommt. Weil heute wäre es ja schon so, wenn du mitkriegst, dass ein Arzt was mit einer Patientin anfängt, ist ja auch schon, ne? Also da ist eigentlich schon die Grenze überschritten.
Das hoffen wir. Du, Philipp, das hoffen wir. Aber
ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer so ist, aber ne, also wahrscheinlich wäre man heute ein bisschen aufmerksamer, das hoffen wir, aber er macht halt einfach so weiter, ne? Also Ende der 80er, da ist er schon Mitte 40, lernt er die damals 16-jährige Janine kennen. Auch sie ist eine seiner Patientinnen und hat wohl kein einfaches Verhältnis zu ihrer Familie, speziell zu ihrer Mutter. Für Wensinger ist Janine das perfekte Opfer. Er nimmt das Mädchen mit auf einen Ärztekongress nach Paris. Natürlich habe er für sie ein eigenes Zimmer gebucht, verspricht er ihr. Doch das ist eine Lüge. Nachts legt sich der mehr als 25 Jahre ältere Mann zu Janine ins Bett und dringt in sie ein, ohne ein Wort zu sagen. Janine erträgt die Vergewaltigung völlig starr. Sie ist noch ein Teenager. Bald darauf führen die beiden eine Beziehung und ich hoffe, ihr hört die Anführungsstriche bei Beziehung. Und Janine bekommt von Wensinger einen eigenen Schlüssel für seine Villa in der Straße am Krähenwald mit Blick über den Stuttgarter Talkessel. Dort entdeckt sie nach kurzer Zeit Videos, die ihren Freund dabei zeigen, wie er Frauen quält.
Die ihren Vergewaltiger, die ihren verfickten Missbraucher. Entschuldigung, ja. Das ist nicht ihr Freund, das ist ihr Dritter.
Ja, das. Das ist keine Beziehung, von der wir hier sprechen. Sie findet halt diese Videos, worauf zu sehen ist, wie Wensinger Frauen quält. Einer der Frauen hat Wensinger die Brüste so eng abgebunden, dass sie Schmerzen hat. Doch der Arzt sagt ihr nur, sie solle sich nicht so anstellen. Einige der Frauen auf den Film erkennt Janine als Patientin aus Wensingers Praxis wieder. Doch was sie am meisten erschreckt, ist eine Videokassette mit ihrem Namen darauf. Darauf ist Janine selbst zu sehen, wie sie mit nacktem Oberkörper im Schlafzimmer steht. Sie ist minderjährig und wusste nicht mal, dass sie gefilmt wurde. Kurz darauf kommt es zwischen ihr und dem Arzt wegen einer Nichtigkeit zu einem Streit. Wensinger wirft die 16-Jährige auf eine Bank, schlägt ihr ins Gesicht und würgt sie. Daraufhin macht Janine das einzig Richtige. Sie zeigt den Arzt an. Zusammen mit zwei weiteren Affären ist das falsche Wort, mit Opfern von Dr. Wensinger, geht sie zur Polizei und erstattet Anzeige. Dabei bringt Janine direkt einige der Videokassetten von Wensingers Patientin mit, weil sie denkt, dass die Ermittler ihr sonst nicht glauben würden.
Ja, und sie hat recht.
Ja, natürlich hat sie recht damit. Kurze Zeit später durchsucht die Polizei Wensingers Villa am Rand von Stuttgart. Dabei stellen die Ermittler fast 400 Videos sicher. Viele davon hat der Mediziner heimlich in seiner Praxis aufgenommen. Bald darauf ermitteln die Behörden gegen Gerd Wensinger wegen Verletzung des vertraulichen Wortes, also wegen des heimlichen Filmens.
Wie wär's mit sexuellem Missbrauch?
Ja, es wird auch wegen Körperverletzung und auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt und auch wegen versuchter Vergewaltigung. Aber die meisten Fälle sind verjährt und viele von Van Singers Opfern wollen nicht gegen ihn aussagen. Das muss man auch wieder aus der Sicht der Zeit sehen. Ne? Sexualisierte Gewalt damals Ende der 80er ist noch viel stigmatisierender für die Opfer als heute.
Die sind komplett allein damals.
Genau,
weißt du, heute kannst du wenigstens irgendwie über Social Media, übers Internet, du kannst Unterstützung kriegen. Früher warst du ganz alleine. Du warst komplett, du hast keine Chance gehabt, dass irgendwer sich auf deine Seite stellt, wenn nicht zufällig deine Familie so drauf war, dass sie halt gesagt haben, okay, wir glauben dir und wir kämpfen mit dir so.
Ja, und das ist...
Es ist, ich schwitze so, ich schwör's dir, ich sitze da und krieg so eine Wut, weil ich weiß, was jetzt kommen wird. Mhm. Weil sonst hätten wir nicht ein Problem irgendwie 10 Jahre später.
Ja. Er kriegt eine Geldstrafe.
Ah!
Er kriegt eine Geldstrafe von 6.000 Mark. 6.000 Mark. Und jetzt, bevor wieder die Nachrichten kommen, das sind nach heutigem Wert etwa 6.000 Euro. Was heißt, ich kann durchaus Mark in Euro umrechnen, aber Inflation und Kaufkraft bereinigt. Also selbst heute, das ist nix. 6.000 Euro für einen Mediziner, das ist nix.
Weißt du was? Der verdient 12 im Monat.
Ja, wahrscheinlich.
Mindestens.
Ja, ja.
Weißt du, der hat ja eine Praxis, der hat dann noch andere Sachen. Wenn der in der Villa in Stuttgart wohnt, das Problem... red weiter nochmal. Ich muss mich kurz sammeln, aber da wird noch ein Rant kommen.
Ja, ich glaube, die schlimmere Strafe für den Mediziner ist nicht die juristische. Also die Kassenärztliche Vereinigung entzieht ihm die Approbation. Damit ist er seine Arztpraxis und sein bisheriges Leben los. Also gut an der Stelle. Und natürlich sprechen sich seine Taten in der Stadt herum. So gibt die Stuttgarter Zeitung dem einst so angesehenen Arzt den neuen Spitznamen Dr. Porno. Die steile Karriere des charmanten Mediziners ist damit vorbei. Und ich finde übrigens, Dr. Porno ist richtig eklig, weil das so eine, ist so eine verschwurbelte, also schlimm ist es, ist ein bisschen lustig, so.
Weißt voll. Du? Also der Stuttgarter Zeitung hat richtig reingeschissen mit dem Spitznamen.
Ja, deswegen. Das Wichtige an der Stelle ist eigentlich für den Fall, dass das tatsächlich der Moment ist, wo das noch mehr ins Rutschen kommt. Ne?
Natürlich. Jetzt nimmst du ihm die einzige Säule weg, die er noch hat, um irgendwie diesen Schein aufrechtzuerhalten. Der ist ja jetzt auch nicht arm deswegen.
Genau. Genau das. Also dieser Blick von außen ist für krankhafte Sadisten oft so eine Art innere Handbremse, die sie daran hindert, völlig unkontrolliert ihren Trieben nachzugehen. Und so ein Kontrollverlust, die Wenzinger ihn hier erlebt, kann eine Art Initialzündung für etwas viel Schlimmeres sein.
Oh.
Bisher ist der Arzt in seinem Leben eigentlich nur von zwei Dingen angetrieben worden. Von seinem Job und der Reputation und dem Ruf und von Sex. Jetzt bleibt ihm eigentlich nur noch der Sex. Wenzinger ist 47 und muss komplett neu anfangen. Gleichzeitig hat er aber durch den Verkauf seines Hauses und seiner Praxis so viel Geld verdient, dass er sich jetzt komplett auf das konzentrieren kann, worauf er Lust hat. Und das ist natürlich in diesem Fall eine ganz, ganz schlechte Entwicklung. Wenzinger zieht nach Berlin, wo er ab März 1993 am Schönerlinder Weg im Berliner Stadtteil Karow in einem Fachwerkhaus auf einem 800 Quadratmeter großen Grundstück lebt. Die Nachbarn mögen ihn. Er ist freundlich und umgänglich, er lebt, als habe er absolut nichts verbrochen und er beginnt natürlich auch wieder, sich mit Frauen zu treffen. Im Sommer 1992 hat er in der Nähe des Halensees eine Frau Mitte 20 kennengelernt, die ich hier im Podcast Lisa nennen werde. Wenzinger lässt seinen Charme spielen, lädt Lisa auf ein Eis ein, steht dann mit Rosen vor ihrer Tür. Er nimmt die halb so alte Frau mit auf Konzerte und beeindruckt sie mit seinem Wissen. Auch da haben wir wieder denselben Kreislauf. Die beiden reisen gemeinsam in seinem weißen Wohnmobil nach Österreich, Italien, Spanien und Marokko. Der ehemalige Arzt zeigt Lisa seine beste Seite. Doch als die junge Frau bei ihm einzieht, zeigt Wenzinger sein wahres Gesicht. Den Ermittlern erzählt Lisa später, es war eigentlich alles schmerzhaft, was er tat und hatte sehr viel mit Gegenständen zu tun, die er in mich reinsteckte. Wenn er sich verlassen fühlte oder Angst hatte, ich könnte ihn verlassen, hatte ich das Gefühl, dass er besonders brutal war. Auch sie filmt er. Lisa darf sich dabei nicht bewegen. Tut sie es doch, beschimpft Wenzinger sie als Hure. Er schlägt sie und hält sie davon ab, ihn zu verlassen. bis sie es doch schafft, rund ein Jahr, nachdem sie ihn kennengelernt hat. Jetzt hat Wensinger keine Partnerin und auch keine Patientin mehr, die er quälen kann. Also zieht es ihn immer häufiger auf den Straßenstrich an der Kurfürstenstraße in Berlin. Im Herbst 1993 zahlt er einer jungen Frau 300 Mark und bringt sie zu sich nach Hause, nach Karow. Dort greift er ihr an die Brüste. Die junge Sexarbeiterin will noch mal kurz auf die Toilette. Danach erinnert sie sich an nichts mehr. Erst 8 Stunden später wird sie wieder wach, geblendet von den Scheinwerfern einer Kamera, die auf sie gerichtet ist. Wensinger erzählt ihr, sie sei umgekippt und könne sich deshalb an nichts mehr erinnern. Er bringt sie zurück zum Straßenstrich. Danach ist die junge Frau so fertig, dass sie 20 Stunden lang durchschläft. Als sie endlich wieder aufwacht, spürt sie Schmerzen im Bauch, an der Brust und an der Vulva. In den nächsten Tagen zeigen sich große Blutergüsse auf ihren Brüsten. Sie hat keine Ahnung, was er mit ihr gemacht hat. Vielleicht war dieser Abend für Gerd Wensinger die Generalprobe für das, was er als nächstes vorhat. Im Juni 1994 bestellt sich der Arzt bei einem Stuttgarter Apotheker, den er noch von früher kennt und der glaubt, Wensinger dürfe wieder als Arzt praktizieren, eine große Menge Narkosemittel. Wahrscheinlich am 23. Juni macht sich Wensinger dann wieder auf zur Kurfürstenstraße. Dort trifft er eine junge Prostituierte, die schon ein paar Mal mit ihm mitgefahren ist und nimmt sie in seinem Auto mit. Es ist die 23-jährige Dana F. Wenige Tage später wird man ihre Leiche in 42 Teilen im Oder-Havel-Kanal finden.
Ja, absolut vermeidbar. Es ist so, es wäre so vermeidbar gewesen. Es ist so vermeidbar gewesen. Wie kommt es jetzt raus dann?
Na, das ist jetzt wieder so ein Schlenker in dieser Geschichte. Wir müssen dafür von Deutschland nach Brasilien reisen. Hier hat Gerd Wensinger schon häufiger Urlaub gemacht. Kurz nachdem er Dana F. getötet hat, zieht er ganz in das Land. In Salvador, einer großen Küstenstadt im Norden Brasiliens, mietet er ein großes Haus mit hohen Mauern in einer gutbürgerlichen Gegend. Er findet sogar eine brasilianische Freundin, mit der er ein Jahr später nach Deutschland reist, um sie seiner Schwester vorzustellen. Der Havel-Ripper, nachdem man in ganz Deutschland sucht, fühlt sich also immer noch ziemlich sicher. Das ist jetzt keine Flucht nach Brasilien, sondern er macht sich da schön und guckt zwischendurch mal zu Hause vorbei. Doch auch in Brasilien verfällt der inzwischen 52-Jährige immer wieder in alte Muster.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Das hört nicht auf, natürlich.
Es ist und vor allem ist natürlich Brasilien auch heute noch Brasilien, mittlerweile eher Kolumbien oder so. Aber es ist trotzdem, das sind natürlich Länder, in die die Leute fahren, in denen es sehr viel Sexarbeit gibt.
Ja.
Und in der die absolut keine Lobby haben und in der du halt noch leichter ungestraft davonkommst. So.
Das ist so. Also er nimmt natürlich immer wieder Sexarbeiterin mit nach Hause, quält und filmt sie. Und obwohl die Frauen ihn nicht anzeigen und einfach froh sind, ihm entkommen zu sein, wird die brasilianische Polizei auf ihn aufmerksam. Und zwar wesentlich schneller als die Polizei in Deutschland. Aufmerksame Nachbarn melden Wensinger, weil immer wieder Frauenschreie aus seinem Haus zu hören sind. Erst passiert nichts, doch als Zeugen im Februar 1996 beobachten, wie der deutsche Arzt eine bewusstlose Frau in sein Auto trägt und mit ihr wegfährt, rufen sie die Polizei. Die durchsucht Wensingers Wohnung und findet dabei mehr als 90 Videos mit sadistischen Szenen, außerdem Narkosemittel, Foltergeräte und Fotonegative. Auf 19 der Videos vergeht Wensinger sich an bewusstlosen Frauen. Er spritzt Wasser in ihre Brüste und sticht mit Nadeln in ihren Intimbereich. Alle der gezeigten Opfer sind Sexarbeiterinnen, drogenabhängig und wahrscheinlich in Geldnot. Keine der später identifizierten Frauen wird gegen Wensinger aussagen. Trotzdem reichen die Beweise für eine Festnahme. Den ehemaligen Arzt scheint das zu wundern. Für ihn sind seine Sexpraktiken ganz normal. Etwa einmal im Monat brauche ich diese Form von Sexualität, erklärt Wensinger zum Beispiel in einem Interview aus dieser Zeit. Er räumt die Straftaten also ein und gesteht, mehrere Prostituierte in seinem Haus in Salvador mit Tabletten ruhiggestellt zu haben, um die wehrlosen Frauen dabei auf sadistische Weise zu misshandeln und davon Videos zu drehen. Lust empfindet er nach eigenen Angaben nur dann, wenn er sich die Aufnahmen im Nachhinein ansieht. Also dieses Film und wieder angucken, ist halt ein ganz wichtiger Teil von seiner Sexualität. Schnell wird dieser Fall in ganz Brasilien bekannt. Es gibt sogar Gerüchte, dass Wensinger in Brasilien insgesamt 4 Frauen ermordet hat. Das kann allerdings nie bewiesen werden. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was du gesagt hast ganz am Anfang. Jemand, der zu so einer brutalen Tat fähig ist, es ist eher unwahrscheinlich, dass der dann auf einmal aufhört mit Morden und irgendwie sich auf andere Sachen beschränkt.
Ja, auch Philipp, wenn du, das ist eine der Praktiken. Also ich war selber, oder ich bin im BDSM-Bereich unterwegs, so ich mache das auch seit 10, 11 Jahren. Und es gibt Praktiken, die sind einfach saugefährlich. Ja. Und das ist nicht umsonst keine Praxis, dass du Leute betäubst mit irgendwas. Mhm. Dafür gibt's Anästhesisten. Und ich bin wirklich, ich bin jemand, der echt viel toleriert, auch jetzt, wenn wir sowas reden wie Schmerzen oder hier Torture Play. Und das ist einvernehmlich. Du sagst, die Frau mag das, dass da irgendwie die Brüste maltretiert werden. Andere Männer mögen Cock and Ball Torture. Dann ist es okay. Aber sobald du jemanden betäuben musst, ja, und das dann machst, kann es ja gar nicht mehr einvernehmlich sein. Es gibt's trotzdem, es gibt diese Praxisen, Leute machen das. Ich rate jedem davon ab, sich auf sowas einzulassen. Voll. Ich bin mir ganz sicher, dass das da nicht freiwillig ist. Und dann stirbt dir auch mal so jemand. Warum soll denn da nicht mal jemand einen Atemstillstand haben? Warum soll denn da nicht jemand, weißt du, wenn er da irgendwie 8 Stunden an der rumschraubt, irgendwie schwitzend.
Voll.
Das ist ganz, ganz sicher hat der mehr Leute auf dem Gewissen, als wir es wissen. Ja. Ekelhafte Scheibenkleister.
Absolut. Das ist natürlich ein Fall, der für große Aufmerksamkeit sorgt und auch die brasilianische Presse findet einen Spitznamen für ihn, den ich ehrlich gesagt viel, viel passender finde. Statt Dr. Porno wie in Stuttgart heißt er hier ab sofort Dr. Monster. Und das ist das, was er ist. Allerdings wissen zu diesem Zeitpunkt ja weder die brasilianischen Polizisten noch die brasilianische Presse, was Wenzinger in Deutschland getan hat. Das wird sich aber bald ändern. Aus der Haft bittet Gerd Wenzinger einen österreichischen Bekannten, sich um seine Wohnung zu kümmern und die Videobänder, die er in einem Schließfach untergebracht hat, zu vernichten.
Yes, okay.
Doch sein Bekannter hört nicht auf ihn, im Gegenteil. Angeblich versucht der Bekannte, Wenzinger mit den Videos zu erpressen und klaut ihm zusätzlich umgerechnet 1,4 Millionen Euro, so zumindest erzählt es Wenzinger. Mein Mitleid hält sich an der Stelle ehrlich gesagt in Grenzen. Ja,
ich hoffe, dass es wirklich wahr ist.
Ja, ich hoffe auch, dass er den beklaut hat. Auf jeden Fall landet ein besonders grausames Video kurz nach Wenzingers Festnahme bei der Kripo in Stuttgart über irgendwelche Umwege. Und da Wenzinger dort schon bekannt ist, du erinnerst dich damals die 6.000 Mark Strafe, dauert es nicht lange, bis den deutschen Ermittlern klar wird, wer auf dem Video zu sehen ist. Ich werde jetzt wirklich nur ganz kurz den Inhalt des Videos schildern. Okay. Und der ist echt grausam. Spult gerne eine Minute vor. Aber ich finde es wichtig, die Taten des Mannes zu benennen, was er getan hat. In dem Video ist zu sehen, wie Wenzinger sich an Dana F. vergeht. Er sticht sie mit Nadeln, zerteilt ihren Körper mit einer Kettensäge und versucht dann, Sex mit ihren Überresten zu haben.
Ja, das Ding war ja, eine Sache, die wir eigentlich nur nebenbei gehört haben, ist seine massive Nekrophilie.
Ja.
Erkennbar auch an, ich glaube, die eine Frau hat es geschildert, als sie gesagt hat, ich durfte mich nicht bewegen. Wenn ich mich bewegt habe, das ist immer so eine Sache. Also wie gesagt, Leute haben alle möglichen Kings und mögen alles Mögliche, aber wenn ihr euch nicht bewegen sollt dabei, also ich sage jetzt nicht, dass das schon an sich super kritisch zu betrachten ist, kann alles Mögliche sein, aber ja, ne, bei ihm geht's tatsächlich auch wirklich, also auch wenn er die sedierten Frauen und so, er will ja tatsächlich den komplette Kontrolle. Und mehr Kontrolle als über einen toten Körper kannst du ja über einen Menschen nicht haben.
Er sagt es ja auch selber, ne? Er hat ja in einer der Freundinnen hat er ja auch erzählt, dass er sich wünscht, Sex mit Leichen zu haben und da setzt er das um.
Ja. Und da würde ich auch immer, bei aller Liebe zu Kings und bei aller Liebe zu schrägen Scheiß, es gibt einige Dinge, die kannst du nicht umsetzen, ohne Verbrechen zu begehen. Ja. Dazu gehört Kannibalismus und dazu gehört auch Nekrophilie. Du kriegst nämlich keine Leichen her. So,
glücklicherweise.
Ja, ich habe da ganz mal recherchiert müssen dazu, also was heißt müssen, habe es mir ausgesucht, aber tatsächlich ist es sehr unheimlich, weil die Leute oft im medizinischen Bereich sind, weil wo gibt's Leichen? In der Leichenhalle oder eben tatsächlich im Bestattungsbereich. Und da ist es aber dann trotzdem auch kriminell. Also es gibt ein paar Fetische, die könnt ihr nicht ausleben. Und das heißt ganz klar eins, dass ihr den Fetisch habt, dass ihr den Gedanken habt, dass der Kink da ist, ist nicht eure Schuld, dafür könnt ihr nichts. Sucht euch bitte Hilfe, werdet nicht Täter.
Wichtiger Punkt, genau. Du hast es eben dann selbst in der Hand, ob du aus diesem Fetisch oder ob du aus dieser Sexualität, die dich antreibt, ein Verbrechen begehst und anderen Menschen schadest. Und ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das nochmal zu betonen.
Und es ist ja schlimm für die Leute. Weißt du, so eine Paraphilie zu haben, sucht sich keiner aus. Wir alle wissen, Sexualität suchst du dir halt nun mal nicht aus. Es gibt ganz viele, kein Täter werden ist ein tolles Projekt.
Voll.
Und es gibt ganz, ganz viele andere. Und es gibt, vor allem müsst ihr selbst diese Parameter lernen. Wenn ihr anfangt, das zu planen, wenn es in eurem Kopf ist, seid ihr 14, 12, 8, 6, 10, wie auch immer seid, ist es das eine. Aber sobald ihr anfangt, im Kopf zu planen, braucht ihr Hilfe. Dann müsst ihr andere Leute mit reinholen, weil ihr selber, wenn ihr anfangt, so einen Plan zu machen, naja, ich könnte das ja vielleicht machen, wenn die Frau gar nicht tot wäre, sondern nur ohnmächtig. Und was bräuchte ich dafür? Ja, ein Medikament. Jetzt braucht ihr Hilfe.
Ja.
Jetzt. In dem Moment, wo euer Kopf euch Versionen schildert, in denen es irgendwie möglich wird. Bitte, bitte, bitte sucht euch Hilfe. Teilt euch anderen mit. Fachkräften. Nicht die Angehörigen. Die können damit nicht umgehen. Was sollen die denn sagen? Sucht euch Fachkräfte.
Absolut. Also, ich finde es ganz interessant, wie Wensinger dieses Video erklärt, worauf ja eindeutig zu sehen ist, was er getan hat. Er sagt, er habe Dana mitgenommen und ihr 600 Mark im Voraus bezahlt. Dana sei aber hungrig gewesen, deshalb sei er nochmal losgegangen, um Koteletts zu kaufen. Als er, ja vor allen Dingen auch, also so ein random Side-Fact, dass es halt Koteletts waren. Ja. Als er nach anderthalb Stunden zurückgekommen sei, wäre Dana schon tot gewesen. Sie habe sich von seinem Geld Drogen gekauft und sich einen goldenen Schuss gesetzt, so Wensinger. Er will mit ihrem Tod nichts zu tun haben und bestreitet, Dana Medikamente verabreicht zu haben. Doch Wensinger gibt zu, dass ihm die Leiche, ich möchte mal sagen, nicht ungelegen kam. Jetzt kommt ein Zitat von ihm. Ich dachte, jetzt ist sie schon mal tot. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mal irgendeine meiner Fantasien in Wirklichkeit umzusetzen. Und unter diesen Fantasien waren auch manchmal Fantasien mit Toten. Und das habe ich dann gemacht. Immer wieder betont Wensinger, dass Dana mit den Aufnahmen einverstanden gewesen sei. Außerdem habe er ja, da betont er wieder seine Großzügigkeit, 600 Mark für das Video schon im Voraus bezahlt. Wensinger sieht in dem Fernsehinterview, das ein deutscher Privatsender 1996 in dem brasilianischen Gefängnis dreht, aus wie ein freundlicher älterer Herr. Seine grauen Haare sind ordentlich nach rechts gescheitelt, sein Schnurrbart akkurat geschnitten, sein blaues Hemd ist ordentlich gebügelt. Seine Stimme klingt entspannt, melodisch und zwischendurch lacht er. Als der Reporter nachfragt, was er genau mit Dana gemacht hat, antwortet Wensinger: Ah, da geniere ich mich eigentlich ein wenig, aber das zeigt das Band. Dieses Video, das letztendlich den grausamen Tod von Dana F. endlich aufgeklärt hat, scheint für ihn wie ein Schatz zu sein, vielleicht sogar sein Lebenswerk. Es ist die Erfüllung seiner dunkelsten Fantasien. Wenn man ihn reden hört, klingt es fast so, als habe er Dana etwas Gutes getan, wenn er sagt, das ist jetzt wirklich eklig, es war das Letzte, was ich ihr an Liebe geben konnte.
Du, es ist immer wieder dasselbe mit dieser Art von Arschloch. Übrigens, das ist wieder dieser grenzenlose Narzissmus. Weil Dana hat für ihn, in seinem Hirn, hat sie nur gelebt, um ihm diese Fantasie zu erfüllen.
Ja.
Weißt du, sie ist ein komplettes Objekt und er hat diese Empathielosigkeit, die sorgt dafür, dass er tatsächlich glaubt, auf diese Art Liebe auszudrücken. Was man vielleicht noch ergänzen kann, dass dieses natürlich auch Anwälte denen sagen, ne? Also
klar.
Leute, wenn nicht nachgewiesen werden kann, wenn auf dem Video nicht zu sehen ist, wie ihr tötet, dann gebt ihr das nicht zu. Also ich denke mal, wir können es beweisen, dass sie sich nicht irgendwie Heroin geholt hat, weil sonst hätte sie Heroin im System haben müssen, aber natürlich wird er das nicht zugeben. Er wird es nicht zugeben. Und da ist auch ein bisschen sind auch ein bisschen oft die Anwälte schuld, weil das ist das Erste, was sie dir sagen würden halt, also ne, auf gar keinen Fall.
Besteht ja eben diese mini kleine Chance, dass sie vielleicht wirklich in seiner Abwesenheit einen Herzstillstand hatte. Und da, wie du schon gerade gesagt hast, da muss das Gericht ihm erstmal das Gegenteil beweisen.
Ja.
Wobei, auch da hast du natürlich vollkommen recht, der toxikologische Bericht ist sehr eindeutig. Also Dana ist eben nicht an einer selbstgesetzten Überdosis Drogen, sondern an dem Medikamentencocktail gestorben, den Dr. Wensinger ihr verabreicht hat. Und Kriminalpsychologe Lutz Belitz, der an diesem Fall mitgearbeitet hat, den ich am Anfang schon mal zitiert habe, der ist sich sicher, dass Dana eben nicht schon tot war, als Wensinger angefangen hat, sie zu foltern. Im Gegenteil. Fall, das auszukosten, die Angst zu registrieren, die das Opfer dann hat, das ist der sadistische Höhepunkt. Und sonst hätte er ja auch nichts verabreichen müssen, was sie irgendwie wach hält und was die Schmerzen wegnimmt. Er wollte, dass sie das alles mitbekommt. Nachdem er mit ihr fertig ist, teilt Wensinger Danas Körper in mehr als 40 gleichmäßig große Stücke und achtet genau darauf, dass die Schnitte die Verletzungen verdecken, die er ihr vor ihrem Tod zugefügt hat. Nur bei den Brüsten, also dem Körperteil, das ihn wohl am meisten anzieht, macht er eine Ausnahme. Dabei läuft die ganze Zeit die Videokamera. Danas Überreste wickelt er in einen Bettbezug und fährt auf die Autobahnbrücke des Oder-Havel-Kanals nahe Hohenneuendorf. Dort schüttet Wensinger die Teile aus dem Bezug. Nur Danas Kopf wirft er im Bettbezug gewickelt ins Wasser. Dazu sagt er ganz trocken: Ich war eigentlich ziemlich sicher, dass man sie nicht entdeckt, aber wie das Leben so will, die Brüste fingen an zu schwimmen. Also auch da, wie er über sie spricht, ne? Nochmal zur Erinnerung, wir sprechen von einem Menschen, der eine Familie hat, der Freunde hat, der Träume hat, der Gefühle hat und nicht von einem Gegenstand.
Ja, es klingt wie ein Drehbuch, dass das, mit dem er als Jugendlicher seine Zimmerwand tapeziert hat, im Endeffekt das ist, was als erstes gefunden wird. Ja. Das ist, was er fetischisiert am meisten und das, was im Endeffekt das ganze Ding zum Einstürzen bringt. Ja. Also ist das schon Wahnsinn, ne, wenn du jetzt überlegst, dass, also wenn es ein Drehbuch gewesen wäre, würde ich sagen, das glaubt kein Mensch. Ich muss aber auch sagen, ich sehe echt leider zu oft bei Sexualstraftäter, Serienmördern eine klare Mitschuld unseres Rechtssystems. Wer so eine Neigung hat, hätte begutachtet, wo ist das Gutachten damals? Hätte der begutachtet werden müssen, jemand mit hunderten von Videos, Dr. Porno, jemanden, der Patientinnen und Minderjährige missbraucht, der darf meiner Meinung nach keine zweite Chance kriegen. Ich bin echt ein Fan von zweiten Chancen und so. Und ich habe meine ja genutzt. Ich bin nicht straffällig geworden seit 22 Jahren. Und bin seit 11 Jahren jetzt aus dem Gefängnis raus. Also, aber es gibt so Taten. Und es gibt diese, also jemand, dem sexueller Missbrauch minderjähriger nachgewiesen werden kann. Und wo es Videos und Zeugen gibt, da ist es für mich keine Frage. Da ist auch 5 Jahre zu wenig. Ich sage das ganz klar. Wieso arbeiten wir da auf eine Resozialisierung hin? Ich verstehe es nicht. Wir brauchen diese Leute ja dann auch nicht in Guantanamo Bay einsperren. Darum geht's mir gar nicht. Die dürfen alles haben. PlayStation, Billard, wegen mir ein Job als Schreiner. Gib ihnen lass uns eine Insel, lass uns Sylt räumen.
Ja.
Und also alle Annehmlichkeiten, alles, was Leben ausmacht, mir geht's nicht darum, diese Menschen zu quälen. Es geht mir um eine Sache. Du kommst nie wieder in die Nähe von Frauen und Kindern. Und ich verstehe nicht, warum wir hunderttausende Euro aufwenden, solche Menschen zu therapieren. Wer hat davon einen Mehrwert außer dieser Person? Und fertig. Also ich verstehe es nicht. Ja, und dann gibt es Leute, die sagen, ja, du warst selber Drogendealer oder sowas. Ey, Leute, wenn ihr das wirklich glaubt und wirklich fühlt, dann nehmen wir das Waldbeispiel. Stellt euch vor, ihr begegnet jemanden im Wald, der euch Hasch verkaufen will oder jemand, der Gegenstände in euch hineinstecken will, während er onaniert.
Ja.
Punkt. Ich habe null Toleranz für sexuelle Gewalt. Ich habe mit diesen Menschen zusammengelebt, 10 Jahre lang. Ich habe keinen einzigen von denen gesehen, bei dem ich das Gefühl hatte, dass er bereut, dass er auch nur verstanden hat, was das Problem ist. Und klar ist das eine subjektive Meinung, aber ich glaube, uns ging es halt besser. Und ja.
Also ich würde dir in Teilen sogar zustimmen. Resozialisierung, wie du gerade schon gesagt hast, ist ein ganz wichtiger und richtiger Gedanke. Die Frage ist natürlich, man kann sich über die Einzelheiten streiten, wie man das macht. Aber es gibt einen gewissen Tätertypus und da gehört der Wensinger natürlich ganz klar zu, von dem muss eine Gesellschaft geschützt werden. So jemand darf nie wieder irgendwo rauskommen. Das ist natürlich ein schwieriger Bereich. Da ist in Stuttgart schon ganz, ganz viel schief gelaufen. Aber aufgrund dessen, was sie damals gegen ihn in der Hand hatten, ne, konnte er ja nach deutschem Recht überhaupt nicht für immer weggesperrt werden. Da war in Anführungsstrichen zu wenig vorgefallen. Und das ist eben der Punkt, den du gerade schon richtig angesprochen hast, wo man ansetzen muss, weil bei ihm absehbar war, dass es nicht dabei bleiben würde und dass der eben nicht aufhört, weil er 6.000 Mark bezahlt hat.
Ich weiß, Philipp, was du meinst und ich will der Letzte sein, der ein Hardliner ist, aber ich habe die Schnauze so gestrichen voll. Und das Einzige, was wir ja aufs Spiel setzen, ist, einen mutmaßlichen Sexualstraftäter nicht mehr in die Nähe von Frauen und Kindern zu lassen. Und das ist es mir halt wert, zu sagen, ja gut, vielleicht würde er das gar nicht mehr machen, er hat es jetzt einmal gemacht, er wird es vielleicht nicht nochmal machen. Ist mir scheißegal. Du kommst nicht mehr in die Nähe von Frauen und Kindern.
Hm.
Punkt. Und wenn du einen Jungen vergewaltigt hast, dann kommst du nicht mehr in die Nähe von Knaben. Das war's für dich. Du bleibst mit anderen Erwachsenen kannst dort machen, was du willst, aber du wirst nicht mehr Teil dieser Gesellschaft sein können. Punkt. Mhm. Das ist mein Ding. Jetzt habe ich dreimal Punkt gesagt. Und andere sagen das über Drogendealer. Das ist mir klar.
Ja.
Ich arbeite nur zu lange in diesem Bereich, um das noch ertragen zu können. So.
Das verstehe ich.
Und vielleicht bin ich auch ein gebranntes Kind, weil es bei mir so einfach war. Ja. Weißt du, ich habe mit 21 haben sie mir ein 66er Gutachten machen lassen wegen der Sicherungsverwahrung. Das war gar kein Problem. In meinem Verfahren brauchten gar keine Zeugen. Das war so einfach, mich zu verurteilen. Und wir schleifen Frauen, wir zwingen die, allein diese Situation erneut zu schildern. Und dann, ja, aber warum haben sie denn in dem Moment nicht so?
Das ist,
ich hatte
das
jetzt gerade wieder die Situation, eine Freundin von mir fährt allein mit dem Taxi nach Hause. Ich setze sie in dieses Taxi, weil ich dachte, das ist der sicherste Weg, diese Frau nach Hause zu bringen. Zu Hause angekommen, ruft sie mich an, sagt, der hat auf einem Parkplatz nachts um 3 angehalten. Und hat gesagt, setz dich zu mir nach vorne, ist es okay, hey, ich habe doch jetzt Feierabend. Und sie hat sich geschämt dafür, dass sie sich nach vorne gesetzt hat. Sie hat sich geschämt dafür, dass sie nicht geschrien hat, dass sie nicht mich angerufen hat. All diese Dinge. Und das würdest du vor Gericht, würden die dich zerlegen dafür.
Klar.
Und das kotzt mich an. Sorry. Sorry für den Rant. Aber du hast mich in diese Folge geholt. Du hast mir das angetan. Hol mich doch in eine Gangsterfolge mit irgendwelchen Leuten, die ich verstehe, die mich so fertig machen.
Ja, ich
hoffe,
gebe
die Leute
zu.
Hassen mich jetzt nicht, ey, aber.
Na, ich finde das vollkommen okay und ich glaube, das muss ich auch nochmal erklären an der Stelle. Es ist ja gar nicht auch Ziel dieses Podcasts oder generell von Podcasts, dass man immer einer Meinung ist. Und wir sind auch nicht immer einer Meinung, aber ich schätze deine Meinung sehr, weil du die ja auch begründen und verargumentieren kannst. Und auch wenn wir nicht alles gleich sehen, interessiert mich ja, wie du das siehst. Deswegen lade ich dich ja ein. Und wenn Leute sagen, ja, wie kannst du den Gast das und das reden lassen, wo ich denke, nee, das ist Aufgabe eines Podcasts, auch solche Sachen zu diskutieren. Wir können ja jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Das haben wir jetzt vor lauter Renten vergessen mit Dr. Wensinger.
Stimmt.
Am 12. Juni 1996 erlässt ein deutsches Amtsgericht einen Haftbefehl gegen Dr. Gerd Wensinger, der nach wie vor im brasilianischen Gefängnis sitzt. Die Beamten haben in der Zwischenzeit sein Haus in Karo durchsucht. Also das gibt's immer noch, dieses Haus in Berlin. Und unter anderem die Hängematte gefunden, auf der er Frauen gefoltert hat. Der Tatvorwurf lautet, einen Menschen zur Befriedigung des Geschlechtstriebes getötet zu haben. Als Beweis für den Mord an Dana dient das Video. Gerd Wensinger allerdings, das haben wir ja eben schon gehört, bestreitet nach wie vor, die 23-Jährige getötet zu haben. Dass er Dana und andere Frauen gequält und gefoltert hat, gibt er dagegen zu. Allerdings will er immer darauf geachtet haben, dass seine Opfer keine Schmerzen empfinden und keine bleibenden Schäden davontragen. Mittlerweile sitzt Wensinger seit 16 Monaten in Einzelhaft. Seine größte Angst ist es, dass er nach Deutschland abgeschoben und dass ihm dort der Prozess gemacht wird. Das versucht er durch eine Heirat mit seiner brasilianischen Freundin zu verhindern, die immer noch zu ihm hält. Allerdings, die brasilianischen Behörden lassen das nicht zu. Also sie verhindern diese Hochzeit.
Gott sei Dank.
Es ist sehr einsam geworden im Leben des ehemals so erfolgreichen Arztes. Die Zeit schreibt damals über ihn, die wenigen Menschen, die ihm geblieben sind, verprellt er im Streit. Am 12. Juni 1997 stimmt der oberste Gerichtshof Brasiliens dem deutschen Auslieferungsantrag zu. Wensinger wird der Beschluss zugestellt. Seine größte Angst wird wahr. 4 Tage nach der Entscheidung, am 16. Juni, begeht Wensinger in seiner Zelle Suizid. Damit entzieht er sich sowohl einem psychiatrischen Gutachten als auch dem Prozess. Und auch das ist ja etwas, was wir bei narzisstischen Tätern gerne mal haben.
Ja.
Die wollen sich nicht verantworten. Danas Tod kann nie juristisch aufgearbeitet werden. Ihre Knochen befinden sich heute in einem Glasschrank im Potsdamer Institut für Rechtsmedizin. Und auch der Mord an Sabrina G., deren Kopf im November 1994 auf dem Parkplatz an der A1 gefunden wurde, kann nie aufgeklärt werden, obwohl es eine Zeugin gibt, die Sabrina vor ihrem Verschwinden zusammen mit Dr. Wensinger gesehen haben will. Der Arzt, der so viel Leid über fast alle Frauen in seiner Umgebung gebracht hat, wird Ende Juli 97 in Salvador in Brasilien beigesetzt. Gerd Wensinger hinterlässt einen Abschiedsbrief an seine Schwester, geschrieben in altdeutscher Schrift. Darin beteuert er weiter seine Unschuld. Wenn ich den Weg der langen Reise wähle, dann nicht, weil ich viel verbrochen habe. Ich habe an nichts mehr richtig Freude. Und wieder sind alle anderen schuld an seinem Unglück.
Es ist ein ganz typisches Ende für einen Narzissten, hast du schon gesagt. Das eine ist dieses, die Schuld kann nicht übernommen werden, Verantwortung kann nicht übernommen werden. Mhm. Es gibt aber auch noch was anderes Interessantes, und zwar die lange Zeit in Einzelhaft. Die ist natürlich in Brasilien zu seinem Schutz. Ne? Ja. Im brasilianischen Gefängnis häuten die den. Aber das ist gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will, sondern wenn man den Narzissmus damit reinzieht. Weil das Ding mit Narzissten ist ja, sie brauchen immer diese Projektionsfläche.
Ja.
Der Typ ist innen drin so leer, dass er immer Reize von außen braucht. Zusammen mit seinen Paraphilien noch braucht er extreme Reize, extreme Spiegelung. Die Isolation und dazu die Aussicht, dass er für Jahre und Jahre in so einer Situation bleiben wird, sind zu viel für ihn. Wo willst du dich spiegeln, wenn du mit dir allein bist? Da bleibt dir nur das Monster.
Ja.
Und das hält er nicht lange aus. Deswegen bringt er sich um. Und es ist auch das einzig Tröstliche an dem Fall, dass er einen traurigen, einsamen Tod gestorben ist, indem er sich selbst reflektiert hat. Gut so.
Und dass er nie wieder einem Menschen etwas antun kann. Das ist ja, glaube ich, so noch ein wichtiger Punkt.
Ich will gar nicht, dass wir noch einmal zurückschauen, aber wir müssen es tun. Wenn wir davon ausgehen, dass er als Kind selbst missbraucht wurde, ist da der Ursprung, nicht jeder, der missbraucht wird, endet so, aber die Anlagen waren da für die Paraphilie. Er hat mit 8 schon angefangen, irgendwas zu modellieren. Du weißt selber von den ganzen Hardcore-Tätern, das sind schon im Kindesalter. Es ist immer Nature und Nurture, es sind immer diese beiden Komponenten. Er war höchstwahrscheinlich auch irgendwann Opfer.
Ja.
Und genau deswegen mein Rant, weil jedes Opfer, das so ein Monster, ich habe immer mein Problem mit Monster, aber das so ein Mann produziert oder so ein Täter produziert, erhöht das Risiko für weiteres Leid. Nicht nur, weil die Täter werden, sondern auch, weil die Personen selber leiden, weil sie Substanzgebrauchsstörungen entwickeln, weil sie psychische Erkrankungen entwickeln, erhöht das Risiko für Suizid, schlechtere Eltern sein können. Weißt du, all diese Dinge, deswegen es gibt kein dringenderes Problem im Rechtsstaat, als die Körper von uns zu schützen und die Seele. Und ich hoffe wirklich, die Leute, die mich jetzt noch nicht kannten oder die gar nichts über mich wissen, ich bin nicht.
Eigentlich ist er netter.
Ich arbeite im Jugendbereich seit 10 Jahren. Ich bin sicher jetzt nicht irgendeiner, der irgendwie eine Todesstrafe für Kinderschänder schreit oder so ein Scheiß. Es geht mir darum nicht. Es ist einfach, egal. Danke, dass ihr mich überhaupt habt. Ey, deine Community ist zu mir jedes Mal so, so lieb gewesen. Und es sind auch immer noch Leute, die mich gar nicht hören und die mein Zeug gar nicht schauen. Wenn ich manchmal irgendwo jemanden kennenlerne auf einer Party oder so, ich höre immer VVN und so und da kenne ich dich davon und so. Und dann,
witzig.
Es ist echt eine geile Community. Vielen Dank, dass du mich da hattest. Ich hoffe auch, du warst jetzt zufrieden, obwohl ich so rausgegangen bin aus allem. Aber irgendwie muss ich es auch klar machen.
Ich finde das überhaupt gar nicht, ich finde das gar nicht schlimm. Und es geht ja eben genau darum, in einem Podcast die Perspektiven von anderen Leuten zu hören. Sonst kann ich mir den Fall ja auch selbst erzählen und mir selbst auf die Schulter klopfen, weil ich das alles genauso finde, wie ich selbst gesagt habe. Und ja, du hast natürlich vollkommen recht. Da will ich nochmal ganz kurz am Ende drauf eingehen. Diese Bezeichnung Monster für Täter ist eine sehr zwiespältige, ne? Weil einerseits ist natürlich das, was er getan hat, absolut monströs. Es ist eigentlich nicht mit menschlichem Verstand zu erfassen. Auf der anderen Seite schieben wir natürlich, dadurch, dass wir Täter als Monster bezeichnen, auch das ganz weit von uns selbst weg und sagen, wir sind Menschen, wir machen sowas nicht, aber dieser Typ ist ein Monster und das ist ganz weit weg von uns. Und das ist es natürlich nicht. Also Menschen sind zu sowas Monströsem fähig. Einfach, das muss man so festhalten.
Das hier ist kein Märchen.
Genau.
Es ist kein Märchen. Es gibt keine, also es ist Monster und Hexen und all das. Ja, nee, es sind wir.
Das sind wir, weißt du? Genau. Und ich glaube, das ist so ein tröstliches Ende kann man bei so einem Fall gar nicht finden. Ich habe, wie gesagt, lange hinterher überlegt, ob ich den überhaupt mache. Ich wollte ihn einfach gerne erzählen, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, über solche Taten zu sprechen. Und ich habe nicht alle Details erzählt. Bei Gott nicht, da gibt es noch viel schlimmere Sachen in diesem Fall. Aber trotzdem glaube ich, dass es mehr dem Täter hilft, wenn man das Ganze zu sehr beschönigt. Also irgendwie da so die Balance zu finden, was man erzählt und was man nicht erzählt, ist manchmal nicht ganz einfach.
Hast du sehr gut gemacht.
Dankeschön. Ich glaube, ich habe uns allen heute viel zugemutet. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
Hast du. Du hast das Risiko, einen Gewaltporno zu machen, ist groß bei solchen Fällen, weil die Täter halt so strukturiert sind. Und du hast es sehr gut gemacht.
Dankeschön. Und ich fand's toll, dass du bei mir warst und dass du mir deine Sicht der Dinge erzählt hast. Und ich glaube, wir haben heute wieder viel gelernt. Zum Beispiel Fingerabdrücke abrollen.
Ganz Vorsicht, das setzt dich so unter Druck. Du, wenn dann ein Mann neben dir steht und deine Hand nimmt mit seiner schwitzigen Pranke und dann dir den Finger darüber rollt, da ist so ein Druck, da entsteht ein ganz komisches Klima im Raum.
Siehst du? Und deswegen lade ich dich gerne ein, weil ich jedes Mal was Neues lerne von dir. Max, vielen Dank für deine Zeit.
Ey, danke, dass ich da sein dürfte. Ich schicke dir mein Buch, wenn es da ist.
Sehr gut.
Bis dann.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.